Die Bayern lassen schon wieder Punkte liegen, Frankfurt schiebt sich vorbei und Wolfsburg schiebt sich erstmals in dieser Saison auch am Ende eines Spieltags an die Spitze. Darüber sprechen wir jetzt im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Rasenfunk. Ja, ihr hört's richtig, hier sitzt nicht Max Jakob Ost, sondern Nina Potzel. Mein Name, ich übernehme heute mal für Max. Und an meiner Seite mit dabei für diesen Spieltag sind unter anderem Adriana Wehrens, ehemalige Fußballerin, mittlerweile Autorin, unter anderem für 90 Minutes. Hi Adriana.
Hi, freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, schön, dass du Zeit hattest. Das Gleiche gilt auch für Justin Kraft, freier Journalist für diverse Medien. Ich bin mir sicher, ihr kennt ihn alle. Chefredakteur und Inhaber von Miasan Rot ist er. Hi, Justin.
Grüßt euch, ich freue mich auf die Folge.
Ich mich auch, da ist ja wirklich einiges drin gewesen in diesem Spieltag, ey, das gibt viel zu besprechen, wie gesagt, das erste Mal auch jetzt final nach dem Spieltag die Wolfsburgerinnen an der Spitze. Wir werden aber loslegen mit der ersten und mit der letzten Partie, die wir gerade eben noch gesehen haben. Das ist die SGS Essen gegen RB Leipzig. Ich fand, das war ein sehr interessantes Spiel. Vor 1515 ZuschauerInnen ist ziemlich schnell klar geworden, dass Essen mehr vorm Spiel hatte. Die hatten die ersten Möglichkeiten durch Meier und Sterner. Leipzig dann das erste Mal nach 16 Minuten mit Andrade erst in der gefährlichen Zone. Wartet erstmal eher ab, kommt aber zu wenig auch voraus. Wie gesagt, die Essenerin da richtig, richtig gut losgelegt. Vor allen Dingen über die Außen, fand ich. Es war vor allen Dingen ein Abarbeiten, 0-0 dann ausgegangen, aber hinten raus hat's nochmal wirklich richtig Alarm gegeben. Also nach einer Stunde hat auch nochmal Essen richtig aufgezogen, Lattentreffer nochmal dabei gehabt und kurz vor Schluss dann auch nochmal Leipzig aufgezogen in der 90. Minute mit Fudalla aus der Distanz, dann Andrade nochmal und das war absolut irre. Legen wir mal los. Adriana, wie hat dir das Spiel so insgesamt gefallen?
Ja, also ich fand, es war auf jeden Fall ein sehr munteres, spannendes Spiel. Sehr schade, dass dann keine Tore gefallen sind. Würde das auf jeden Fall auch bestätigen, dass Essen insgesamt besser gespielt hat, deutlich besser reingekommen ist in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die ersten 20 bis 30 Minuten auch dominiert hat, Richtung Leipziger Tor gespielt hat. Ich finde, sie haben vor allem dadurch, dass sie das Zentrum sehr dicht gemacht haben, was Leipzig ja sehr gern bespielt, deutlich diese Angriffe von Leipzig ist ihnen sehr schwer gemacht, überhaupt reinzufinden. Das ist dann eben erst in der zweiten Halbzeit gelungen, wodurch das ganze Spiel noch offener geworden ist und dann eben auch sehr hitzig am Schluss mit einigen gelben Karten, unter anderem auch für Markus Hübner, deutlich physischer geworden. Also da hätte man auch beiden Teams noch zutrauen können, dass da irgendwie noch das 1-0 fällt, egal auf welcher Seite, am Schluss nicht dazu gekommen, aber trotzdem am Schluss wahrscheinlich zwei verlorene Punkte eher für die SGSS.
Da würde ich absolut mitgehen. Justin, siehst du das ähnlich?
Ja, eigentlich genauso. Es war irgendwie ein typisches Essensspiel, finde ich. Gut reingekommen, gut sich reingearbeitet auch in die Partie, dann auch angefangen spielerisch zuzulegen, immer mehr Druck aufgebaut, sich Chancen rausgespielt, aber das Tor halt nicht gemacht und sich nicht belohnt für insbesondere auch die starke Phase, die sie nach der Halbzeit hatten, finde ich, wo sie immer wieder über Kowalski, aber auch Pocella und Elmasi immer wieder sich richtig gute Chancen auch rausgespielt haben, nicht alle auch zum Abschluss gebracht haben, also so ein bisschen die Präzision auch im letzten Drittel, die da gefehlt hat, finde ich. Und das zieht sich so ein bisschen durch die Saison, dass sie eigentlich immer noch so gut sind wie vergangene Saison, wo sie auch tabellarisch ein bisschen höher standen. Aber irgendwie so dieser letzte Punch vorne fehlt, den sie in der vergangenen Saison noch hatten. Und da haben sie sich nicht belohnt und dann war es am Ende eben doch wieder eine offene Partie und dann wäre es fast ein typisches Leipzig-Spiel geworden, die ja in dieser Saison häufig dann auch aus sehr, sehr wenig sehr, sehr viel machen und dann eben eiskalt vor dem Tor sind. Das haben sie diesmal ein bisschen vermissen lassen. Da hatten sie ja noch zwei richtig gute Chancen am Ende. Ich glaube, einmal war es Fudala und einmal Andrade, wenn ich mich richtig erinnere, die dann noch gute Abschlüsse zum Schluss hatten. Aber ja, am Ende dann ein bisschen ärgerlicher, glaube ich, dieses 0-0 für Essen.
Ich habe mich zwischendurch auch wirklich gefragt, wie kann denn das sein bei den vielen und auch wirklich richtig guten Chancen teilweise, die Essen hatte, dass die da die Dinger nicht reingemacht haben und habe dann eben auch gedacht, so wie du meintest, das ist dann so ein typisches Leipzig-Spiel auch, wo dann die eben doch aus wenig viel machen und dann doch mal einer drin landet, habe dann auch echt schon gedacht, also so bei diesen beiden Chancen eben Fudala eben aus der Distanz, wo Winkler wirklich nochmal fliegen musste und Andrade auch kurz danach nochmal. Da habe ich wirklich gedacht, das wäre richtig ärgerlich gewesen für Essen, wenn da jetzt was drin gewesen wäre. Aber bei denen fand ich bei Essen wirklich dieses Spiel über die Außen so gut. Also Elmasi da vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat die mir super gut gefallen. Das hat Leipzig wirklich nicht gut in den Griff bekommen, ne, Adriana?
Ja, also ich finde, man hat immer wieder gesehen, dass die SGS geschafft hat, hinter die Abwehrkette zu spielen. Die Leipziger sind ja oft sehr, sehr weit aufgerückt und da waren gerade auf den Außen extrem viele Räume, die dann eben Elmasi und Porcella belaufen haben. Also ich weiß auch nicht, wie viel Kilometer die gemacht haben. Gerade da Anfang zweiter Halbzeit, Porcella hat mir besonders gut gefallen und dann natürlich auch häufig ins 1 gegen 1 da noch gegangen, aber wie schon gesagt, dann trotzdem nicht immer dieser finale Zug zum Tor hat das geschafft, dann wird der Ball da doch nochmal abgefälscht, die Flanken waren zu ungenau, Hereingaben waren zu ungenau, was dann ja schlussendlich auch dazu geführt hat, dass Essen dann sich nicht belohnen konnte. Das war ein bisschen schade, aber auf jeden Fall fand ich, dass sie die Schwächen von Leipzig gut ausgenutzt haben.
Ja. Ramona Meyer hat, finde ich, auch einen richtig guten Job vorne gemacht, weil sie viele Läufe auch gemacht hat und viel die Leipziger Verteidigung da auch in Bewegung gesetzt hat und dadurch eben auch Räume aufgerissen hat für die schnellen Spielerinnen von Essen, die dann eben immer wieder auch reinstechen konnten. Also da haben sie teilweise mit wenigen Kontakten dann auch echt, echt guten Fußball gespielt und das ist genau das, was ich meine. Also tabellarisch, weiß gar nicht, 9. sind sie aktuell oder so. Das spiegelt ja überhaupt nicht wider, was sie eigentlich spielen können, aber ja. Wenn du dann vorne nicht präzise genug bist, dann machst du eben in solchen Spielen auch das Tor nicht.
Ja, nee. Ich finde es total interessant, eben wenn wir jetzt noch schauen auf das Spiel vor, ich glaube, 9 Monaten oder was, dieses wilde 4-4. Ich fand ehrlich gesagt so vom Spiel her, es ging schon auch hin und her, klar, mit Übergewicht Essen, aber war es jetzt gar nicht so weit weg davon eben, aber halt die Tore haben gefehlt. Für Essen besonders bitter, aber wieso hat es denn, also Justin, du hast ja auch schon angesprochen, ne, dass es eben diesmal nicht so ein typisches Leipzig-Spiel war. Was glaubst du, woran hat das gelegen?
Sie haben die Umschaltsituation, die sie hatten, nicht sauber genug ausgespielt. Also sie hatten so 2-3 Szenen, wo Fudala beispielsweise dann zwar ins Dribbling gegangen ist und versucht hat anzutreiben, aber irgendwie nicht so diese Lösung gefunden hat vorne und wo sie dann sich zu spät auch teilweise vom Ball getrennt hat. Hoffmann vorne, die viel unterwegs war, die aber auch diese langen Bälle dann nicht so präzise zugespielt bekommen hat, wie es vielleicht in der Vergangenheit in anderen Spielen dann auch der Fall war. Also einerseits hat Essen natürlich auch clever verteidigt und haben die Räume da auch gut zugestellt und sind auch immer sofort da gewesen in Überzahlsituationen, dann auch wenn Leipzig versucht hat, da umzuschalten. Aber irgendwie hat mir bei Leipzig auch einfach die Präzision da im Passspiel dann gefehlt. Ist ein bisschen zu hektisch vielleicht auch gewesen im Umschalten, bisschen zu schnell auch vertikal gewesen, statt vielleicht nochmal einmal den Querpass zu suchen und dann die Lücke zu bespielen. Sie wollten es vielleicht ein bisschen zu schnell ausspielen und daran sind sie dann eventuell am Ende in Anführungsstrichen gescheitert. Man muss ja immer noch dazu sagen, klar, Leipzig mit den Möglichkeiten, die hinter diesem Club stehen, mit den Strukturen, ist natürlich nochmal was anderes als andere typische noch Neulinge in der Bundesliga. Aber trotzdem ist es ja schon auch ein Entwicklungsprozess, den sie gehen. Sie waren ja in den vergangenen Spielzeiten dann auch immer Abstiegskandidat und dementsprechend spielen sie diese Saison einfach nochmal deutlich besser als vergangene Saison, deutlich organisierter, deutlich besser. Und dass da dann mal so ein Spiel dabei ist, wo es ein bisschen unpräziser läuft, ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar. Und dann wird man am Ende auch nach Hause fahren aus einem Auswärtsspiel in Essen und sagen, okay, dann nehmen wir dieses 0-0 eben auch mal mit.
Ja, ich finde das eben auch so irre, dass wir jetzt darüber sprechen, dass das eben für Leipzig schon auch ein bisschen überraschend ist, dass sie das eben nicht so haben ummünzen können. So ein 0-0 gegen Essen, wie du sagst, nimmt man dann auch mal ganz gerne mit. Aber du hast Hoffmann auch angesprochen, über die wollte ich nämlich auch noch mal kurz reden, weil ne, sie ja jetzt auch bei der Nationalelf und eine starke Saison spielt und bei Leipzig, finde ich, eine sehr, sehr gute Figur da macht. Aber in dem Spiel, fand ich, wirkte sie auch echt ein bisschen verloren vorne.
Ja, absolut. Also sehe ich auch so. Es gab so zwei, drei Situationen, wo der lange Ball versucht wurde zu spielen auf sie. Entweder zu weit, zu kurz. Also irgendwie haben sie nicht gefunden, nicht eingebunden bekommen. Ja, und dann kann sie ihre Stärken einfach auch nicht so ausspielen. Ich finde ja auch mit ihrer Physis, mit ihrer Qualität dann auch wirklich so als Wandspielerin zu agieren, das hat Leipzig irgendwie so gar nicht hinbekommen. Und das wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie dann ihre Angriffe Tick langsamer ausgespielt hätten, dafür eben Hoffmann in Position bringen, sie anspielen und so, dass sie dann eben die Bälle auf die schnellen Mitspielerinnen klatschen lassen kann oder verteilen kann. Das wäre eher so dem oder hätte dem entsprochen, wo sie ihre Stärken auch hat. Aber das hat in dem Spiel eben nicht so funktioniert. Auch weil Essen, glaube ich, sofort auch Druck immer auf den Ball bekommen hat und Leipzig da unter Stress setzen konnte. Also insofern, ja, waren sie da vielleicht auch ein bisschen überfordert mit.
Ich fand auch, dass sie gerade Leipzig nicht in dieses Steilklatsch-Steil reingekommen ist, was ja auch Hoffmann sehr entgegenkommt da als Wandspielerin. Also da waren nur wenige Situationen, glaube ich, da wo das ging. In der ersten Halbzeit haben sie vor allen Dingen dadurch Angriffe starten können, wenn Essen mal Fehler im Aufbau gemacht hat und da reagiert haben. Im Laufe des Spiels dann immer mehr dann auch ein bisschen variabler gewesen, die Außen ein bisschen mehr genutzt. Aber wie gesagt, diese tiefen Bälle direkt von hinten waren oft sehr schwer möglich, dadurch, dass Essen natürlich auch sehr gut stand und auch eng an den Stürmerinnen, glaube ich, dabei war.
Meint ihr, dass Essen da in den nächsten Spielen, ich meine, jetzt steht Leverkusen vor der Tür, aber dass sie da aus der Partie jetzt auch nochmal was mitnehmen können? Oder ist es eher so ein, verdammt, wenn wir schon so gut spielen und so viele Chancen haben und die Dinger nicht machen und wir stehen eben ja auf dem 9. Platz und dahinter nur noch Jena, Köln, Potsdam, ist das eher, ja, macht es eher schlechte Laune?
Ja, also ich denke schon, dass es für den Moment schlechte Laune macht, aber ich glaube auch, dass man Positives mit rausziehen kann, einfach weil sie zeigen, dass sie gut kicken können. Und Leipzig ist jetzt wirklich auch, wir haben es gerade gesagt, wie die Saison spielen, sicherlich in dem ein oder anderen Spiel auch ein bisschen Glück gehabt, aber auch eben eine brutale Effizienz vorne, gegen die zu Null zu spielen und das so gut zu verteidigen und dann eben offensiv auch immer wieder diese Nadelstiche zu setzen. Ich glaube, da muss man wirklich versuchen, auch als Trainerteam den Spielerinnen bewusst zu machen, wir haben gerade keine einfache Phase, es läuft irgendwie nicht so richtig für uns. Wir müssen uns da jeden Meter, jedes Tor, jeden Punkt irgendwie hart erarbeiten. Aber das dann eben auch wirklich wertschätzend und belohnt, dann in der Ansprache, glaube ich, unter der Woche rüberzubringen und zu sagen, es ist eben nicht alles schlecht, sondern es ist sehr, sehr viel auch gerade gut und darauf müssen wir aufbauen und darauf müssen wir dann schauen, dass wir uns da weiterentwickeln und weitermachen und dann wird auch irgendwann wieder dieses Spielglück dazu kommen und dann geht der Ball eben vielleicht mal nicht an die Latte, sondern wieder rein ins Tor und ja, ich glaube, da muss man wirklich dann ansetzen und versuchen, wieder so ein positives, so eine positive Dynamik auch ins Team zu bekommen.
Ich stimme da auch komplett zu. Ich glaube, vor allen Dingen dadurch, dass Essen letztes Jahr diese Überraschungsteam-Moment hatte, war die Fallhöhe natürlich auch extrem hoch, dass man ja vielleicht Erwartungen hatte, dass man trotzdem wieder vorne mitspielen könnte. Auch wenn man letztes Jahr so ein bisschen über ja seine eigenen Leistungen vielleicht gespielt hat, da deutlich mehr rausgeholt hat, da ist es natürlich nicht ganz so einfach, wenn es jetzt nicht so läuft. Aber trotzdem sind sie ja noch weit weg. Punktuell vom Abstiegsplatz, also dadurch, dass es ja auch nur einen gibt. Deswegen glaube ich, dass sie sich schnell wieder fangen werden. Dadurch, dass eben auch die Qualität da ist, sie haben die Leistung gezeigt. Es fehlt dann eben nur die Tore, der richtige Abschluss.
Ja, und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, also Essen ist ja, man vergisst das ja immer ganz gerne, weil die so hervorragende Arbeit auch leisten und weil die wirklich Saison für Saison guten Fußball spielen und tolle Talente auch ausbilden, dass die einfach der einzige reine Frauenfußballclub dort sind, Potsdam noch dazu, klar, die jetzt aufgestiegen sind, aber letzte Saison waren sie der einzige. was die für Arbeit leisten und unter welchen Bedingungen die diese Arbeit leisten, ist einfach unglaublich und das ist herausragend. Und das ist ja ein krasses Duell der Gegensätze. Also RB Leipzig als immer noch relativ Frischling in der Bundesliga, aber eben, wie ich es schon gesagt habe, mit diesem Konstrukt dahinter, mit diesen finanziellen Möglichkeiten, die haben, mit den Strukturen, die sie dort auch einfach haben. Das ist ja ein kompletter Gegensatz zu dem, was SGS Essen einfach darstellt. Und dann so ein Spiel hinzulegen und ja, da einfach auch die bessere Mannschaft zu sein, am Ende unglücklich dieses 0-0 mitzunehmen. Ich glaube, da kann man auch was draus ziehen und da kann man auch einfach nur nochmal den Hut ziehen und sagen, jede Saison, in der die SGS Essen so dabei ist und so ein Fußball spielt, ist einfach eine gute Saison auch für die Bundesliga.
Das stimmt auf jeden Fall. Macht super viel Spaß beim Zuschauen, vor allen Dingen bei dem Spiel jetzt eben. Du hast den Lattentreffer in der 60. Minute schon angesprochen. Das war wirklich irre, wie der dann eben erst an die Latte geht und dann nochmal der Kopfball von Meier hinterherkommt, der dann von Herzog nochmal über die Latte gewischt wird. Und vorher ursprünglich eben kam es von Jackie Meissner. Und die würde ich auch nochmal echt hervorheben wollen, weil in dieser Situation speziell fand ich so cool auch zu sehen, wie sie eben erst den Ball, ich glaube, auch an die Latte köpft und sofort, der Ball war noch nicht mal in der Latte, hat sie sich sofort wieder zurückorientiert und wollte schon wieder den Rückwärtsgang einsetzen, um eben möglicherweise einen Konter abzufangen. Das fand ich schon wirklich beeindruckend. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, eben die nächsten Spiele, hatte ich da schon angedeutet, einmal die SGS Essen, für die geht's nach Freiburg, jetzt schon am Freitag. Irgendwie schleicht sich das so ein bisschen ein, ne, dass die Teams oder eins der beiden Teams, das am Montag gespielt hat, dann Freitag auch nochmal das Spiel kriegt. Außer jetzt geht's da eben nach Freiburg, dann im Pokal gegen Gladbach, dann die Bayern zu Hause, dann Hoffenheim auswärts, für Leipzig geht's nach Leverkusen am nächsten Spiel. Die empfangen Leverkusen, so rum. Sie empfangen Leverkusen, dann geht's nach Frankfurt und danach nach Köln. Also auch nicht so wirklich einfach. Liegt euch noch was auf dem Herzen oder wollen wir weiter schon auf die nächste Partie? Okay, dann schauen wir weiter. Und da sind wir dann auch bei Freiburg, eben den nächsten Gegnerinnen der Essenerinnen. Freiburg gegen Bayern München. Das war das Freitagabendspiel und hat mich persönlich sehr überrascht. Das Ganze stattgefunden vor 7.715 ZuschauerInnen im Dreisamstadion. Richtig schöne Zahl da. Ist direkt stark losgegangen. Bühl nach 2 Minuten mit dem ersten Abschluss, aber kein Problem dafür. Borggräfe. Danach weitere Chancen für die Bayern. Harder, Dahlmann, Gwin. Aber Freiburg geht in Führung. In der 16. Minute das 1-0 durch Lisa Karl nach einer Ecke. Kempel sichert da den Ball. Bayern kann nicht klären. Trotz so vieler Spielerinnen im 16er hatte Karl da enorm viel Platz. Direkt dann der Gegenstoß, wieder eine große Chance für die Bayern, Bühl und Harder. Das klappt aber nicht. Es geht hin und her. Mehr her für die Bayern. Bei Freiburg zieht Martinez lieber allein ab, statt Zicker zu bedienen und verpasst damit das 2-0 erst noch. Schädler schließt für die Bayern ab, aber nach einer halben Stunde gelingt dann das 2-0 für die Freiburgerinnen. Cora Zicker mit ihrem 5. Treffer im 6. Spiel. In der 2. Hälfte, in die Halbzeitpause, sind die Bayern etwas verunsichert in die Kabine gegangen, kommen dann aber mit Wumms zurück und keine 5 Minuten nach Wiederanpfiff steht es dann 2-1 nur noch. Es ist Alara Schädler nach Flanke von Gwin, ist sie zur Stelle und die Bayern geben noch mehr Druck. Es dauert aber sehr lange, bis dann der Ausgleich fällt. Da denkt man schon, Mensch, du, die Freiburgerinnen, die nehmen hier wirklich die 3 Punkte mit. Aber in der 1. Minute der Nachspielzeit trifft die eingewechselte Zawistowska dann zum 2-0. Sie ist eingewechselt worden für Lea Schüller, die zusammengerauscht ist in der 78. mit Borggräfe und ausgewechselt worden ist. Thema Kopftreffer da. Also auf jeden Fall eins. Ja, Justin, warum konnten die Freiburgerinnen überhaupt erstmal in Führung gehen? Was war das für ein wildes Spiel, ey, gerade am Anfang da eben?
Ja, es war irgendwie dann doch ein typisches Bayern-Spiel auch, wie wir es eben gerade bei Essen schon mit einem typischen Essen-Spiel hatten, war es irgendwie ein typisches Bayern-Spiel, zumindest für die letzten Wochen und Tage. Sind gut reingekommen, finde ich, haben, wie du es ja auch schon richtig erwähnt hast, 2-3 echt gute Abschlüsse gehabt. Harder, glaube ich, den besten aus einer relativ guten Position im Strafraum, den sie aber komplett verzieht. Ja, und dann haben sie defensiv Abstimmungsprobleme. Eriksson und ich weiß gar nicht mehr, wer es noch war, sprechen sich dann nicht so wirklich richtig ab und dann sieht's einfach sehr ungelenk und ungeschick aus. Und Freiburg nutzt das eiskalt. Und dieses 0-1 scheint ein echter Nackenschlag auch für die Bayern gewesen zu sein, weil ich finde, sie sind danach gar nicht mehr so richtig in die Partie gekommen, sondern haben sich extrem schwer getan mit diesem sehr kompakten und sehr starken Pressing von den Freiburgerinnen, die da die Räume im Mittelfeld extrem eng gemacht haben. Bei Bayern, wenn überhaupt mal was übers Zentrum ging, lag alle Verantwortung irgendwie auf Georgia Stanway. Auch das ist typisch für die letzten Wochen. Und sie selbst ist eben nicht so in überragender Form, macht auch den ein oder anderen Fehler, das ein oder andere Angebot. Ja, es wirkt alles müde, es wirkt alles träge. Wenn ein Team kompakt verteidigt, dann musst du halt versuchen, die Räume ballfern irgendwie zu finden und das schnellstmöglich. Und das haben die Bayern gar nicht geschafft. Also es gab kaum mal irgendwie einen langen Seitenwechsel oder so, eine Verlagerung, sondern immer nur kleinteilig hin und her, so dass Freiburg es auch relativ einfach in Anführungsstrichen hatte, da zu verschieben und die Räume wieder zuzumachen. Und dann ist das Spiel vor sich hingeplätschert und man ist eingeschlafen und irgendwie war dieses 0-2 dann auch sinnbildlich, als Caro Simon da auf dem linken Flügel irgendwie den Ball in die Mitte spielt und sagt, ja, kommt mir doch mal entgegen, so nach dem Motto, aber keiner kommt entgegen, alles steht. Und dann sind es die Freiburger, die dort den Konter fahren können und ja, überragend das auch ausspielen und ein tolles Tor da machen und verdient auch 2-0 in Führung gehen, wie ich finde. Mhm. Und Bayern hat darauf einfach keine Antworten gefunden. Und selbst nach dem Anschlusstreffer, finde ich, haben sie es gar nicht so druckvoll spielen können. Also da ist die Luft aktuell raus und es gibt ja auch verständliche Gründe dafür, Ausfälle, beispielsweise hohe Belastung etc. Aber im Moment merkt man wirklich, dass da ja eine Mannschaft auf dem Platz steht, wo die Luft raus ist.
Das ist echt krass, das so, ja, so zu sagen, zu hören, aber ist halt absolut so. Vielleicht hat Freiburg da auch ein bisschen mit in die Karten gespielt, dass es eben bei den Bayern der Wechsel von Montag auf Freitag war. Aber das ist dann vermutlich auch nur ein kleiner Aspekt, aber gerade mit Blick eben darauf, wie die letzte Saison gelaufen ist und ja auch der Saisonauftakt. Du hast Georgia Stanway angesprochen. Das fand ich auch wirklich irre, also gerade bei einer Georgia Stanway zu sehen, dass sie teilweise nicht richtig in Zweikämpfe geht, fand ich dann auch sehr bezeichnend, ne?
Ja, absolut. Also das war, gerade gegen den Ball hat man es eben auch bei sehr vielen Spielerinnen gemerkt. Wie gesagt, das macht ja keiner mit Absicht oder das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, oh, ich gehe jetzt nur mit 50% in den Zweikampf, sondern man merkt den Spielerinnen halt wirklich an, dass sie relativ leer sind und vielleicht mental, vielleicht gar nicht mal so physisch, sondern vielleicht auch wirklich mental. Ist immer schwer von außen zu beurteilen, aber Alexander Strauß lässt ja auch keine Gelegenheit aus, in den Interviews oder auch in den PKs darüber zu besprechen oder darüber zu sprechen, dass die Belastung enorm hoch ist und dass da einfach ja die Ausfälle ihr Übriges tun. Wobei ich schon auch sagen muss, dass er vielleicht auch einen kleinen Anteil daran hat, insofern, als dass er der zweiten Reihe nicht so richtig vertraut hat in den letzten Wochen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob die zweite Reihe die Qualität hat, aber ich finde schon, dass da die ein oder andere Spielerin auch im Kader ist, die er hätte früher schon bringen können. Der Lara Schiehittler beispielsweise hätte schon früher auch Minuten bekommen können, um da vielleicht die ein oder andere Spielerin dann auch zu entlasten. Bisschen mehr Rotation, bisschen mehr schauen, dass man da die Belastung wirklich auch zumindest ein bisschen hingebogen bekommt, aber ich verstehe ihn natürlich andererseits auch, wenn er sagt, er will einen gewissen Rhythmus auch in der Mannschaft haben. Ja, aber es ist halt schwer. Es fällt immer wieder eine andere Spielerin aus. Gerade hinten in der Viererkette merkt man das enorm. Ich meine, das war das Prunkstück der Bayern in der vergangenen Saison. Haben da eigentlich in jedem Spiel super verteidigt und ganz oft auch zu Null gespielt. Und in dieser Saison wackelt es, glaube ich, auch so ein bisschen da hinten, weil einfach, die Spielerinnen immer wieder ausfallen, sei es eine Sperre, sei es eine Verletzung. Er muss ständig in der Viererkette rotieren, mal muss seine Tufa Hansen da hinten aufstellen. Jetzt ist Eriksson wieder zurückgekommen gerade, macht direkt da so eine unglückliche Aktion, auch bei dem 0-1, was ich hier gar nicht zum Vorwurf machen will, aber die einfach auch noch nicht fit sein kann in diesem Spiel. Und so hangelt man sich so ein bisschen gerade durch die Hinrunde. Es sind schon so ein paar Parallelen auch zur vergangenen Hinrunde, als man auch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch ging am Ende, unter anderem ja auch dieses 1-1 in Nürnberg beispielsweise hatte, wo man die Tabellenführung dann noch abgegeben hat. Mhm. Also es läuft auf allen Ebenen gerade irgendwie unrund bei den Bayern.
Adriana, siehst du das ähnlich? Wir haben tatsächlich auch im Rasenfunk in dem Forum haben wir auch eine Frage gehabt, eben wenn es um die Bayern geht, wie kann die aktuelle Krise bekämpft werden und wie hätte man sie auch schon vor der Saison verhindern können? Und ist es überhaupt so eine Krise oder ist es mehr oder weniger ein Ausrutscher?
Ich glaube, das kann man erst sagen, wenn jetzt ein paar Spiele gespielt werden, unter anderem morgen, wenn es gegen Vålerenga in der Champions League geht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall das gleiche Gefühl, dass die viele der Spielerinnen einfach überspielt wirken, nicht 100% in die Zweikämpfe gehen. Ja, Georgia Samway, bestes Beispiel, aber auch die wirklich Fehlpässe spielt, die man normalerweise nicht von ihr sieht. Die Abwehr, die ja glaube ich, jetzt schon mehr Tore kassiert hat als die gesamte letzte Saison. Also da sind gerade einige Sachen, die nicht stimmen, und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen erinnert an ja diese Phase vor, oder ja Winterphase letzte Saison, da wo Bayern auch so ein bisschen ja zurückgeschaltet hat und dann ja dieses unglückliche 1:1 gegen Nürnberg, aber auch in der Champions League, da wo sie dann auch durch diese Spiele ausgeschieden sind. Klar, man hat die Verletzungen, wird auch nicht besser. Also Lea Schüller fällt ja jetzt auch aus, Sydney Lohmann fehlt jetzt auch aktuell länger, Jovana Damjanovic, Eriksson weiß man noch nicht so genau. Klar, das kommt auch dadurch, dass sie eben überspielt sind. Lea Schüller hat die ganze Zeit schon, glaube ich, wurde ein bisschen geschont, hat nicht immer von Anfang gespielt. Aber trotzdem scheint irgendwie die Belastungssteuerung da nicht optimal gewesen zu sein. Man muss auch daran denken, dass viele der Nationalspielerinnen wirklich über die letzten Jahre hinweg auch im Sommer keine Pausen hatten, weil immer irgendein großes internationales Turnier war, sei es WM, EM, jetzt Olympia. Es war toll, wenn die da dabei sind, aber auf der anderen Seite natürlich extrem schwierig, da trotzdem noch immer weiter die Motivation aufrechtzuerhalten, den Körper fit zu halten. Ich glaube, da ist es auch mental extrem schwierig, einfach ja, dieses Momentum zu halten. Und klar, man hatte auch diese lange Siegesserie, die neue Rekord gebrochen, dann ist sie gegen Wolfsburg gerissen und jetzt dümpelt man so ein bisschen vor sich hin. Also zwar war das letzte Spiel gegen Frankfurt, fand ich noch von der Leistung her sehr gut, auch wenn es dann unentschieden ausgegangen ist, aber das war jetzt im Vergleich zu Freiburg doch nochmal ein deutlicher Schritt rückwärts. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie daraus rausfinden werden und auch wie Alexander Strauß ja aufstellen wird, ob dann auch ja Spielerinnen wie vielleicht eine Sam Kerr von der Bank dann im Zentrum nochmal eingesetzt wird oder ja Alara Schädler wird, glaube ich, jetzt mit Sicherheit mehr Spielzeit bekommen. Die hat ja auch meiner Meinung nach deutlich gezeigt, dass sie ja auch Startelf definitiv spielen kann, hat bewiesen, welche Qualitäten sie in die Mannschaft bringen kann, die vorher noch nicht da gewesen sind. Deswegen glaube ich, ob es dann wirklich zur Krise wird, werden wir erst ja in den nächsten Spielen beurteilen können.
Also bei den Bayern auf jeden Fall mal weiterfahren und beobachten. Vor Freiburg müssen wir, und ich denke, tun wir auch alle, den Hut absolut ziehen. Da fand ich wirklich Eileen Campbell vor allen Dingen in der ersten Hälfte unfassbar auffällig, wie die da durchgewuselt ist, Bälle behauptet hat, top weitergeleitet hat. Wer ist euch da noch so aufgefallen, Adriana?
Also mir ist auch eigentlich schon die ganze Saison auch Selina Fabian sehr positiv aufgefallen, die, glaube ich, auch beim ersten Tor direkt mit vorbereitet hat, diese Flanke von außen, glaube ich, nach der Ecke, die gekommen ist. Hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen, auch sehr viel gewirbelt über die Außen, sehr viel gearbeitet. Aber ich glaube auch, dass Freiburg deswegen so gut gespielt hat, weil sie als Gesamtverbund auch sehr, sehr gut zusammengespielt haben und eben auch gerade bei diesem Angriffspressing, das sie gespielt haben, was die Bayern auch so ein bisschen rausgebracht hat. Das funktioniert ja auch nur, wenn alle zusammenarbeiten, weil sonst läuft man sich da tot. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und schaffen definitiv nicht alle Mannschaften, Bayern so auf dem falschen Fuß zu erwischen, die ja normalerweise sehr spielstark sind und sich aus solchen Situationen meistens, ja, auslösen können.
Ja, für Freiburg, also bei Freiburg fühlt es sich so ein bisschen an, gerade wie der nächste Entwicklungsschritt. Ich hatte das in der vergangenen Saison häufig bei Ihnen kritisiert auch, dass Sie es ein bisschen zu naiv angegangen sind, ein bisschen zu offensiv, ein bisschen zu viel, sage ich mal in Anführungsstrichen, Hurra und ein bisschen zu sehr auf dieses Angriffspressing. Und ich habe das Gefühl, dass Sie jetzt gerade so eine Phase durchmachen, wo sie es disziplinierter spielen und ein bisschen auch mal zurückhaltender, auch mal bisschen kompakter, bisschen abgestimmter. Und das gibt dem Spiel, glaube ich, ein bisschen mehr Sicherheit. Und trotzdem haben sie immer noch die Phasen, wo sie sehr gut rausschieben, wo sie sehr gut dann vorne auch Druck machen. Und das gegen so ein Team wie Bayern, auch wenn sie auf dem Zahnfleisch gehen, das so zu spielen, ist schon sehr, sehr gut und zeigt einfach, was für eine Qualität auch in diesem Team steckt. Und deshalb, wie du schon vorhin richtig gesagt hast, ziehe ich auf jeden Fall auch alle Hüte, die ich finden kann, vor der Leistung, die sie da gezeigt haben. Und dieses Unentschieden war am Ende auch hochverdient. Also da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich.
Ich finde, man muss da fast noch traurig drüber sein als Freiburgerin. Also da noch den Ausgleich zu kassieren, ist wirklich ganz furchtbar. Die hätten absolut die 3 Punkte, finde ich, verdient gehabt.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also das allein schon, weil Bayern es auch nicht geschafft hat, wie ich schon gesagt habe, nach diesem Anschlusstreffer dann noch mehr sich auch rauszuspielen und mehr Druck auch aufs Freiburger Tor zu machen. Ich meine, klar, sie hatten dann viel den Ball, aber so richtig was bei rumgekommen ist halt nicht. Und dann haben sie es halt am Ende bisschen glücklich auch, aber sie haben es ein bisschen auch erzwungen. Insofern sage ich, okay, den Ausgleich haben sie sich dann in der Schlussphase vielleicht doch irgendwo ein bisschen auch erarbeitet, aber trotzdem aus Freiburger Sicht bin ich komplett bei dir. Ist es natürlich bitter, dass dann die 3 Punkte nicht bei rumkommen am Ende.
Ja. Kann man daraus irgendwas mitnehmen, wo man jetzt weiß, okay, so können wir die Bayern knacken? Oder ist das so eine Gemengelage aus eben Überspieltheit bei den Bayern, guten Tag erwischt bei Freiburg?
Ja, ich glaube schon, dass viele Mannschaften gerade merken, dass das Zentrum der Bayern anfällig ist, wenn sie das gut zustellen. Also wenn sie da wirklich auch sofort Druck auf den Ball bekommen, wenn eine Zadrazil den Ball bekommt, wenn eine Stanway den Ball bekommt, dann merken sie, die sind nicht ganz so sicher wie in der vergangenen Saison gerade. Die machen auch mal Fehler, die verlieren dort auch mal den Ball. Und ich glaube, der Weg ist es daher, die Bayern erst wirklich dann auf den Flügel zu locken und dort dann eben zuzupacken, wenn die Bälle dann ins Zentrum kommen. Und das hat Freiburg sehr, sehr gut gemacht, vorne mit Kempel, die ihr schon angesprochen habt, die viel Laufarbeit verrichtet hat, auch gegen den Ball sehr viel gearbeitet hat, mal den Zehnerraum zugestellt hat, mal mit hoch attackiert hat, in einem Zweiersturm mit Shakira Martinez, die auch sehr viel Arbeit verrichtet hat und sehr viel Laufarbeit im Pressing einfach beigesteuert hat. Also da sind sie sehr gut angelaufen, haben auch immer wieder nachgeschoben. Ja, und das ist der Schlüssel, aggressiv sein, laufstark sein, Bayern wirklich auch dazu zwingen, müde zu werden, sage ich mal. So geht's aktuell und ich glaube, das merken sehr, sehr viele und Freiburg auch, nicht nur durch das Tor, das sie früh erzielt haben, sondern ich glaube generell, wie das Spiel gelaufen ist, haben sie einfach gemerkt, wir können hier richtig gut mithalten und können hier heute mehr mitnehmen als für gewöhnlich.
Noch erwähnenswert auch bei Freiburg, Meret Felde hat ihr Startelfdebüt nach der Babypause gegeben. Da ein herzliches Willkommen zurück auch. Und dann schauen wir mal nach vorne. Erstmal, ich hoffe, alle haben jetzt gerade mitgeschrieben. Dann wissen wir, worauf wir in den nächsten Spielen bei den Bayern auch gucken können. Für Freiburg geht's am nächsten Spieltag gegen die Essenerinnen, wie gesagt, dann zu Hause. Im Pokal trifft man direkt schon wieder auf die Bayern. Also das Spiel werden wir direkt nochmal sehen. Bin dann gespannt, wie das ausgehen wird, ob das eine ähnliche Kiste wird oder komplett anders. Dann geht's auswärts nach Bremen und nach Leverkusen und für die Bayern haben wir noch dazwischen immer auch nochmal die Champions League. Adriana, du hast es schon gesagt, es geht gegen Vålerenga, danach zu Hause, also auch gegen Vålerenga zu Hause, danach zu Hause in der Liga gegen Jena. Dann wieder Vålerenga auswärts, im Pokal wartet Freiburg auswärts. Das ist alles innerhalb von 2 Wochen. Es ist völlig irre. Am 8.12. wartet dann in der Liga wieder Essen. Auswärts, für die Bayern auch. Also eine ganze Menge auf dem Plan. Ich finde es gerade in so einen Phasen jetzt in dieser Jahreszeit total irre, auch immer zu sehen, wenn man vergleicht, okay, Teams, die auch nicht mal mehr im Pokal sind und keine Champions League und so weiter haben, dann im Vergleich eben zu Bayern zum Beispiel Champions League und Pokal eben und Liga alles zusammen, wie viel mehr Spiele da dann immer mit dabei sind. Wir schauen jetzt auf das Team, das die Bayern überholt hat, dadurch, dass eben die Bayern Punkte haben liegen lassen und sie selbst Punkte eingefahren haben und ein unfassbares Torverhältnis aufweisen. Ich spreche von der Eintracht Frankfurt. Die hat nämlich 8:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Vor 2.932 ZuschauerInnen das Ganze im Stadion am Brentano-Bad. ja, eine klare Kiste, 8-0. Aber, die ersten 15, 20 Minuten, die haben, finde ich, schon den Kölnerinnen gehört. Also Donhauser und Biller hatten da echt gute Chancen. Und das 1-0 der Frankfurterin ist ziemlich aus dem Nichts gekommen. Freigang da nach einer Flanke von links, hält den Fuß rein und dann geht's ab. In der 31. Minute wieder Laura Freigang, diesmal nach einem Heber über die Ketten von Greve. 9 Minuten später sogar nur, Reuteler mit dem 3-0. Kurz vor der Pause hat es nochmal eine Chance auch für Köln gegeben. Zeller viel Platz und schließt ab, aber direkt auf Stina Johannes, also kein Problem da. Ja, und in die zweite Hälfte startet Frankfurt dann diesmal direkt so dominant. Aber auch hier dauert es fast 20 Minuten bis zum nächsten Tor. Pia Wolter macht ihr erstes Saisontor, wieder nach einer Flanke von links. Laura Freigang macht dann ihr drittes Tor im Spiel, ihr 10. insgesamt in dieser Saison, zum 5-0 müsste das dann gewesen sein. Donhauser foult an Yomi Dors und versenkt den Strafstoß natürlich, zum 6-0, und am Ende zaubern Sens und Reuteler nochmal für die Frankfurterinnen zwei wunderschöne Tore. Und so steht's dann eben 8-0 und die Frankfurterinnen haben ein irres Torverhältnis. Na, Johannes, die nächste weiße Weste und Köln eben eine richtig dicke Klatsche kassiert. Justin, was war denn da los bei Köln?
Ja, ich weiß nicht, ob Köln sich damit einen Gefallen tut, dass sie so hoch und so aggressiv spielen. Also ja, ich bin grundsätzlich ein Fan von dieser Spielweise und ich finde es gut, auch wenn Teams von unten das so spielen, aber es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass Köln so ein bisschen naiv daherkommt und so ein bisschen, genau das, was ich vorhin bei Freiburg kritisiert habe, so ein bisschen zu enthusiastisch in so eine Partie geht, zumal du eben dann auch gerade auswärts bei Eintracht Frankfurt spielst und Frankfurt dann einfach eine brutale Form hat und in dieser Saison einfach unfassbar stark ist und für mich auch ein Meisterschaftskandidat ist, können wir, also nicht nur Meisterschaftskandidat, sondern vielleicht sogar Favorit, können wir gleich noch drüber sprechen, aber erstmal bei Köln bleiben. Da habe ich nicht so ganz verstanden, warum man da so ins offene Messer läuft, weil ich glaube, man ist Frankfurt damit komplett entgegengekommen. Wenn Frankfurt überhaupt mal in dieser Saison Schwächen gezeigt hat, dann war es eher gegen tiefere Blöcke, finde ich, wo sie selber Räume kreieren mussten, Räume finden mussten. Auch da sind sie besser geworden im Vergleich zu vergangenen Jahren. Aber es ist natürlich auch schwer. Also du kannst als Köln natürlich auch nicht in dieses Spiel gehen und sagen, ich werfe jetzt alles komplett um zu 100% und sag, ich laufe jetzt gar nicht hoch an, sondern stehe nur tief. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass Köln, auch wenn sie eine gute Anfangsphase hatten, hatte ich das Gefühl, das bricht jeden Moment auseinander. Und wenn Frankfurt den ersten richtig guten Spielzug hat, steht es 1-0 und dann geht's dahin mit Köln. Und deshalb finde ich es vielleicht ein bisschen zu naiv, wie sie aktuell an die Sache rangehen.
Adriana, siehst du das ähnlich? Hattest du auch das Gefühl, weil ich bin ehrlich, ich hatte eine Zeit, also bis zum 3-0 vielleicht nicht so das Gefühl, dass es jeden Moment auseinanderbrechen könnte bei Köln.
Also ich muss sagen, am Anfang fand ich's gut, wie sie es gemacht haben. Also dadurch, dass sie eben auch zu Chancen gekommen sind. Ich glaube, da waren auch einige ein, zwei Situationen da, wo Dora Zeller auch zum Abschluss gekommen ist, dann noch das Außennetz getroffen hat. Über Dawson, glaube ich, auch diesen individuellen Fehler gemacht hat, den sie dann nicht ausnutzen können. Also, und da kann man dann natürlich auch schon mal ein Tor machen. Also, dann wäre vielleicht das Spiel ganz anders ausgegangen. Aber vielleicht muss man dann einfach schauen, dass man das eben dann eine Viertelstunde spielen lässt und dann aber sich erstmal zurücklehnt, schaut, wie dann Frankfurt reagiert, weil man hat dann seine Punkte gesetzt, sieht, was vielleicht möglich ist. Da hinter der Abwehr durch hohes Anlaufen. Aber natürlich auf der anderen Seite hat Frankfurt dann ins Spiel langsam finden können. Hast auch schon gesagt, dieses Tor kam so ein bisschen aus dem Nichts. Aber sie konnten eben auch wieder dieses typische Frankfurt-Spiel aufziehen. Dieses schnelle Umschalten über außen, Pass in die Tiefe und dann mit der Flanke, Freigang wird dann auch nicht gut gedeckt in der Mitte und macht es natürlich mit dem aktuellen Lauf, den sie hat, auch gut. Und würde auch sagen, dass Köln danach nicht direkt, also irgendwie fand ich es auch nicht schlecht, dass sie irgendwie aufgegeben haben oder sonst irgendwas, sondern weiter versucht haben, nach vorne zu spielen. Aber klar, wenn man dann das zweite, dritte Tor bekommt, da muss man vielleicht schon mal überlegen, okay, will man jetzt so weiterspielen und noch 3-4 kassieren oder will man sich hinten ein bisschen reinstellen, Stabilität erst wieder aufbauen und da dann von dort aus wieder nach vorne gehen. Und ich glaube, da war dann eher der Fehler, dass man zu lange gewartet hat, um dann irgendwie Veränderungen zu treffen, beziehungsweise ja weiter versucht hat, dieses trotzdem risikoreiche Spiel weiterzuspielen.
Die Veränderungen sind eben in der Halbzeitpause gekommen. Du hast ja auch schon gesagt, ne, über die Außen. Fast jeder Angriff von Frankfurt war ja wirklich Copy-Paste, einfach, also vor allen Dingen ja links runter, und das hat Köln überhaupt nicht in den Griff bekommen, was mich dann auch wirklich über die lange Zeit hinweg super gewundert hat. Und in der Halbzeitpause sind dann eben Wiankowska und Imping für Matyshek und Gerhard gekommen, eben genau die beiden Außenspielerinnen. Aber das hat auch nicht wirklich viel gebracht, ne?
Naja, also man muss auch dazu sagen, ich glaube, es ist auch brutal schwer gerade für Köln in der mentalen Verfassung, in der sie sind. Ich meine, sie haben viele gute Spiele auch schon gezeigt. Ich erinnere mich an ein sehr, sehr gutes Spiel, das sie in München gezeigt haben, wo sie, ja, auch, wo der Spielverlauf auch ein bisschen unglücklich für sie war, wo sie einfach gezeigt haben, die sind kein typischer Abstiegskandidat, sondern die können schon auch besser kicken und die können auch, und da haben sie ja gerade mit dieser hohen Spielweise auch, was ich gerade so ein bisschen kritisiert habe, da haben sie gerade damit gepunktet und Bayern wirklich auch unter Druck gesetzt. Und Frankfurt ist einfach aktuell die beste Mannschaft in Deutschland, so wie die spielen. Und das ist mit dieser Qualität, die sie da haben, das ist ja nicht nur Laura Freigang und Anjomi, sondern du hast dann auch noch eine Barbara Dunz, du hast noch eine Praschnika, du hast so viele Topspielerinnen da vorne, die unfassbar gut sind, einerseits individuell und andererseits aber auch unfassbar gut aufeinander eingespielt sind über mittlerweile Jahre hinweg, wo du einfach merkst, das funktioniert, das greift immer besser von Saison zu Saison und die verstehen sich blind. Und wenn da eine den Arm hebt, dann weißt du schon, ah, okay, jetzt kommt Spielzug XY, den sie schon tausendmal im Training zusammen gespielt haben. Und das funktioniert gerade aktuell ja so gut wie vielleicht noch nie bei der Eintracht. Und deshalb ist es, glaube ich, auch unfassbar schwer, diesen Zug dann zu stoppen, wenn der einmal ins Rollen kommt. Und Köln hat es versucht in der Anfangsphase. Und sie haben, da gebe ich euch recht, haben da schon auch ihre Akzente setzen können. Aber sobald es dann eben 1-0 steht, sobald 2-0 steht, wird es unfassbar schwer, diesen Zug zu stoppen. Gerade als erste FC Köln, die einfach auch nicht das größte Selbstvertrauen aktuell haben. Das kommt durch die Ergebnisse. Das kommt dadurch, dass sie viel probiert haben in der Saison, viel gemacht haben, getan haben und es irgendwie nie funktionieren wollte, nie irgendwie geklappt hat. Und sie brauchen, glaube ich, einfach mal ein Erfolgserlebnis auch, um einfach wieder ein bisschen mehr dann auch mit breiter Brust in so ein Spiel dann auch gehen zu können. Und dass sie es dann am Ende deutlich verlieren, ist natürlich bitter fürs Torverhältnis, aber im Endeffekt wissen wir auch nicht, ob sie es nicht auch so deutlich verloren hätten, wenn sie sich einfach hin reingestellt hätten.
Absolut. Die Maschine, die da ins Rollen kommt, ist total irre. Und du sagst, es ist nicht nur Laura Freigang, Nico Anjomi auch ganz weit vorn mit dabei, was eben die Torjägerinnenliste angeht, was die Scorer-Punkte angeht. Und ich finde es auch so irre, bei Frankfurt immer zu sehen, wen man denn dann auch noch so alles einwechseln kann. Also das ist auch absolut irre. Justin hat jetzt schon gesagt, Eintracht Frankfurt, Titelfavorit maybe. Adriana, würdest du da mitgehen?
Also ich meine, aktuell ist das vordere Feld in der Tabelle auf jeden Fall extrem eng. Da ist noch alles möglich. Also ich meine, Leverkusen ist da auch noch mit dabei, obwohl ich sie vielleicht nicht direkt als Titelfavorit sehe. Aber ich meine, wenn man die aktuelle Leistung direkt vergleicht, dann ist Frankfurt auf jeden Fall in der besten Verfassung im Moment. Gerade was Tore schießen natürlich angeht, aber auch dieses, was ihr angesprochen habt, diese Eingespieltheit, die sich einfach über, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange Anautis da schon das aufgebaut hat, aber auch wirklich geschafft hat, diese ganzen Top-Spielerinnen zu halten, weil sie daran glauben eben, was da aufgebaut wird. Und das sieht man einfach auf dem Platz. Die haben diese Spiellust, die wollen weiter Tore schießen. Sie hätten ja auch nach dem 4-0 oder so aufhören können, aber haben weitergemacht. Auch die von der Bank gekommen sind, wollten sich beweisen, vielleicht auch für ja einen Startelf-Einsatz für die Zukunft empfehlen. Und wenn man das direkt vergleicht mit Bayern, die ja aktuell in Tief gefallen sind und nicht ihre besten Leistungen zeigen und in der Kaderbreite natürlich auch aktuell deutlich angeschlagen sind. Und Wolfsburg, die ja nicht den optimalen Saisonstart hatten, aber dann jetzt, finde ich, trotzdem noch wieder ja an ihre alte ja Leistung heranreichen, sehe ich alle drei als Titelfavoriten, will ich aktuell sagen, was ja eigentlich für jeden neutralen Fan super ist, vor allen Dingen für die Frauen-Bundesliga, glaube ich, ein super Aushängeschild. Ich glaube, in wenigen anderen Ligen ist es aktuell so, dass es wirklich so knapp oben um die ersten vier Plätze ist, und das ist super spannend, und hoffe, dass es noch ja sich sehr lange so weiterziehen wird über die Saison hinweg.
Komm, ich setze die Eintracht jetzt richtig unter Druck.
Okay. Ich
sag, die müssen dieses Jahr Meister werden, weil A, sehe ich Wolfsburg nicht ganz so stark, werden wir später noch drüber sprechen. Mhm. Ich sehe sie nicht ganz so stark wie in der Vergangenheit, mit diesem Umbruch, den sie einfach im Sommer auch hatten, fast schon Sellout verschiedener Topspielerinnen, die sie einfach hatten, große Abhängigkeit von Spielerinnen, die in ein gewisses Alter auch gekommen sind. Also ich glaube, dass Wolfsburg da noch nicht die letzte Schwächephase hinter sich hatte. Bayern aktuell auf dem Zahnfleisch gehend, haben wir vorhin angesprochen, ist nicht gerade die absolute Topform, kann sich alles in der Rückrunde noch drehen, keine Frage. Aber die werden jetzt auch weiter erstmal zu tun haben in den nächsten Wochen damit. Sie werden mit der Doppel-Dreifach-Belastung zu tun haben. Das hat Frankfurt nicht. Sie spielen nur in Anführungsstrichen im Pokal noch. Und dementsprechend mit dieser Truppe, die einfach jetzt schon so lange zusammenspielt, finde ich, muss Frankfurt auch in der Selbstdarstellung vielleicht ein bisschen mutiger auch werden. Ich finde, sie haben sich auch in München ein bisschen zu defensiv verkauft, haben ein bisschen zu sehr sich selbst klein gemacht und gesagt, ja, die Bayern sind halt leicht favorisiert und so. Und so haben sie dann aber auch gespielt in dem Spiel. Ich finde, da wäre viel mehr möglich gewesen für Frankfurt. Und wenn sie das ablegen, wenn sie wirklich ein bisschen selbstbewusster sind und merken, hey, eigentlich sind wir auf Augenhöhe mit den beiden und wir zeigen hier Woche für Woche, was für eine geile Truppe wir sind. Wenn die das wirklich Woche für Woche auf den Platz bringen, dann können die Meister werden. Und dann sage ich sogar, dann müssen die in dieser Saison Meister werden, weil so groß wie in dieser Saison wird die Chance, glaube ich, erstmal nicht mehr.
Ich sag mal so wie du jetzt argumentierst, kann ich kaum irgendwie dagegen argumentieren, bin ich ehrlich. Also sehr plausibel. Wo ich aber denke, keine Ahnung, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man dann eben so mit breiter Brust raus oder reingeht und sagt, yo, wir wollen das und wir sind auf dem gleichen Level, dass dann eben der Kopf auch wieder mit reinkommen würde und dass man sich dann vielleicht zu viele Gedanken machen würde und dass der Druck dann zu groß wäre, weil ich glaube, was jetzt gerade bei Frankfurt ein Riesenplus ist, ist eben auch so dieses befreite Aufspielen sozusagen, weil sie eben nicht müssen. Also das wäre so mein Argument dafür, eben zu sagen, nee, okay, wir spielen einfach und haben Spaß sozusagen. Sehr interessante Punkte auf jeden Fall, auf die wir mit Sicherheit auch noch kommen werden, wenn wir dann nachher noch über Wolfsburg sprechen. Erstmal schauen wir aber, wie es jetzt weitergeht für Frankfurt gegen Hoffenheim auswärts, dann im Pokal gegen Union Berlin. Da bin ich auch ehrlich wirklich gespannt drauf, auch in Berlin. Und danach haben sie zu Hause Leipzig und Jena auswärts. Für Köln geht's, sie empfangen Werder. Dann geht's zur Turbine. Das wird ein super, super wichtiges Spiel da. Das Kellerduell und dann gegen Raba Leipzig wieder zu Hause. Also, ja, schwierige Zeit für Köln, entscheidende Spiele, die da auf jeden Fall anstehen. Bevor wir weitermachen mit den Spielen, hier einmal für euch, liebe Hörer, in die Erinnerung ein Satz, den ich sehr, sehr gerne immer sage, wenn ich hier auch moderieren darf. Der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Und ihr könnt ihn gern unterstützen über rasenfunk.de/supportersclub. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall an alle, die das schon tun. Davon haben wir auf jeden Fall alle was, vor allem eben unsere GästInnen und auch ich hier, wenn ich hier einspringe, denn wir bekommen davon eben ein Honorar. Also super, super toll, wenn ihr das macht, könnt euch da sehr, sehr gerne eintragen. Der Dank in dieser Woche gilt Hausi, Richard, Joko 1990 oder 1990, keine Ahnung, ob es über Englisch ist, Midrantos, Christian aus Luxemburg, Thomas und Rudi 1904. Ganz, ganz lieben Dank an euch und ganz, ganz lieben Dank auch fürs Zuhören und den Input im Forum. Das freut auf jeden Fall immer sehr. Auch noch, was mit dazu gehört in diese Kategorie, die Ankündigungen, was noch so ansteht im Rasenfunk-Universum aktuell. Es wird einen Schwerpunkt geben in der Bundesliga der Männer zu Wolfsburg, zum VfL Wolfsburg. Also da auch sehr spannend. Dann gibt es eine Ligatour auch noch zu hören und eben die Spieltagsbesprechung der Bundesliga der Männer. Da hat gestern Abend, also wir nehmen jetzt Montagabend auf, vielleicht hört ihr es auch erst am Dienstag, dann ist die Folge schon vor 2 Tagen rausgekommen, mit der lieben Eva Lotter-Bode, die da moderiert hat, ganz tolle gestern auch am Start hatte. Also checkt das auf jeden Fall aus und natürlich das Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das nicht schon längst macht, dann ja, hört ihr da ganz, ganz viel. Und jetzt schauen wir weiter auf diesen 9. Bundesligaspieltag eben. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. Kann es sein, dass es der 9. Spieltag war, den wir uns hier anschauen? Nun denn, Leverkusen gegen Turbine Potsdam. Das ist auch eine Partie gewesen, die wir uns anschauen konnten. Tatsächlich im Ulrich-Haberland-Stadion haben sich das nur 633 Zuschauern angeguckt, also gar nicht so eine große Zahl. 3:0 gewinnt Leverkusen das Ding, die nächste Niederlage, also für Turbine das nächste Spiel ohne Tor. Die Rollenverteilung und der Spielverlauf war auch ziemlich klar. Leverkusen gibt direkt von Beginn an irre Druck, will vors Tor und schafft das auch. In der 4. Minute schon der erste Treffer. Vanessa Fischer klärt eine Ecke von Loreen Bender nicht gut, beziehungsweise halt nicht. Und Christine Kögel köpft dann über sie hinweg zum 1:0, ein ihr 4. Saisontreffer. 6 Minuten später wieder Loreen Bender mit enorm viel Platz im Zentrum. Ihr Schuss geht nur knapp vorbei. Und wieder 4 Minuten danach, also in der 14. Minute insgesamt, gibt's dann das 2:0 schon durch Cornelia Kramer. Sie und wieder Loreen Bender laufen aufs Tor zu. Bender schiebt links rüber, das Tor ist leer. Vanessa Fischer geht da auch nicht wirklich richtig gut nach. Eine Minute danach hat allerdings Caroline Kraftschick auch eine große Chance, schießt aber übers Tor. Und dann macht Leverkusen das Ganze eher entspannt. Von Turbine kommt wenig Gegenwind, ab und zu spritzen sie mal dazwischen, aber das führt zu wenig. Schneider zwingt kurz vor der Pause, hat sie noch eine Chance. Davor war eben die nächste größte nennenswerte Chance von Loreen Bender mal wieder, die aufs Tor zuläuft, aber Fischer pariert das Ganze. Und in der 2. Hälfte geht's ähnlich weiter. Leverkusen hat das Spiel in der Hand. Turbine nimmt sich selbst die wenigen Angriffschancen, die sie haben. Aber Leverkusen macht aus der Dominanz wenig. Nur in der 63. Minute eben das 3:0 noch, ein Kopfballtreffer nach Ecke. Das erste Saisontor für Lila Turani. Williams dort hier trifft kurze Zeit später noch den Pfosten. Kurz vor Schluss hat Potsdam aber auch nochmal 2 Chancen durch Selim Hodžić und Ito, die schließen aber zu schwach ab. Hier noch eine traurige Side-Note für Potsdam. Sowohl Lüscher als auch Kuznetsov mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Adriana, kann Leverkusen mit dieser Leistung zufrieden sein, mit diesem 3:0?
Ich würde sagen, bis zum 3:0, was sie gespielt haben, auf jeden Fall. Ich fand, sie haben sehr, sehr schönen Fußball nach vorne gespielt, sehr, sehr einfach in einigen Situationen auch, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Potsdam es ihnen auch in vielen Situationen einfach gemacht hat. Aber wie du schon angesprochen hast, sie haben zwischendurch ein bisschen zurückgeschaltet, sich ein bisschen zurückgelehnt. Da wäre auf jeden Fall noch mehr gegangen. Also was sie sich auf jeden Fall ein bisschen ankreiden müssen, ist, dass sie eigentlich noch mehr Tore hätten schießen sollen. Also da hätten sie vielleicht auch Richtung Torverhältnis ein bisschen was machen können, wie Frankfurt, die nicht sofort nach dem dritten Tor aufgehört haben. Aber ja, ich meine, dadurch auch, dass sie schon so früh angefangen haben, also in der 4. Minute, wenn du da schon so startest, dann ist es ja eigentlich optimal. Lassen Potsdam nur ganz selten überhaupt in die eigene Hälfte kommen. Ich glaube, nur nach dem zweiten Tor, da haben sie diese Großchance für Kraftschick wirklich eigentlich hergeschenkt da hinten, als sie den Ball nicht richtig klären konnten, diese hohe Hereingabe, und eigentlich dann fast aufgelegt haben, hatten dann Glück, dass der Ball nur übers Tor gegangen ist. Aber da, wo sie sich wirklich bemüht haben, nach vorne zu spielen, fand ich, dass es sehr gut ausgesehen hat. Sehr positiv aufgefallen ist mir wieder Christine Kögel. Muss man auch erstmal hinbekommen, mit unter 1,60 zwei Kopfballtore schon zu haben. Also auch nicht schlecht. Und auch sonst sehr, sehr wuselig unterwegs. Ich war sehr, sehr positiv gestimmt von Leverkusen in den Szenen, wo sie wirklich das rausgeholt haben, was sie können. Aber wie gesagt, sie hätten, glaube ich, noch höher gewinnen sollen, wahrscheinlich sogar müssen.
Da bin ich bei dir, das war auch wirklich was, wo ich dann gedacht habe, sag mal, wie kann denn das sein, so eine Dominanz auf dem Platz zu haben und dann eben nur ein 3-0 bei rum zu bekommen, wenn dann eben die beiden Chancen am Ende da noch drin gewesen wären von Turbine Potsdam, eben dann hätte das vielleicht noch mal anders ausgesehen, ist aber natürlich viel Konjunktiv an der Stelle. Ich finde es immer super schwierig bei Vanessa Fischer, die natürlich nicht die alleinige Schuld trägt und im Zweifel halt einfach die Defensivleistung ihrer Vorderleute ausbaden muss. Aber sie hat, finde ich, Adriana, eben in der Partie auch wieder nicht so gut ausgesehen teilweise.
Ja, also bei dem ersten Gegentor da auf jeden Fall, da hätte sie den Ball entweder fangen oder dann rausfausten müssen. Also irgendwie, wenn die Torhüterin zum Ball geht, dann muss sie da drankommen. Sonst ist es zu viel Risiko, sonst muss sie im Tor bleiben, aber es war eben im Fünfer, da muss sie hingehen. Und ja, in anderen Situationen, sie hat häufig, was mir aufgefallen ist, häufig versucht, das Spiel sehr schnell zu machen, wenn sie den Ball abfangen konnte, erfolgreich. Hat auch ein, zwei Mal gut geschafft, da Umschaltmomente zu erzeugen, aber dadurch, dass man natürlich auch da Risiko eingeht, dann auch ein paar Bälle, die dann auch beim Gegner gelandet sind, was nicht optimal natürlich ist. Wo ich sie aber sehr gut fand, war in der Situation, als Lorin Bender, meine ich, da alleine auf sie zugegangen ist, da hatte sie eine sehr gute Parade mit dabei. Aber insgesamt auf jeden Fall, vor allen Dingen bei hohen Bällen, ist sie noch sehr unsicher, was gerade, also bei Ecken, ich glaube, mir ist kein einziges Mal aufgefallen, dass Potsdam den Ball wirklich direkt klären konnte, sondern immer der zweite Ball ist fast immer bei Leverkusen gelandet, was natürlich dann noch schwieriger war, das dann zu verteidigen, gerade wenn da so viele Spielerinnen im 16er sind. Was auf jeden Fall etwas ist, woran Potsdam arbeiten muss, damit sie in Zukunft durch Standardsituationen auch keine Tore bekommen, weil sie jetzt auch wieder zwei Standards kassiert haben. Und ich glaube, da das sind weiterhin einige Basics, an denen Potsdam insgesamt arbeiten muss, um wirklich hier noch hoffen zu können, Punkte in der Frauenbundesliga zu sammeln.
Die Basics auf jeden Fall. Und das ist super, super schade dann zu sehen. Eben auch, ich glaube, genau das war schon bei dem 2-0, also 0-2 aus Potsdamerin Sicht, wie da Vanessa Fischer eben schon abgedreht ist sozusagen, als der Ball durch war. Weil ich meine, klar, irgendwie dann siehst du natürlich auch so, ja, bringt eh nichts. Aber die Körpersprache war da schon echt hart, was natürlich angesichts der Lage auch verständlich ist. Justin, bei Potsdam müssen wir natürlich auch immer noch weiter beobachten, dann eben wie die Situation mit dem Trainer gerade ist. Kannst du da schon irgendwie was sehen, wo du sagen würdest, in die und die Richtung geht's unter Kurt Rus?
Ja, schwierig. Also ich bin auch der Meinung, dass es extrem schwer ist, dieses Team zu trainieren. Einfach weil ich glaube, dass die Qualität nicht ausreicht für die Bundesliga. Und ich mache da gar nicht irgendwie der Kaderplanung oder sonst wem einen Vorwurf. Ich glaube, Turbine Potsdam kommt einfach aus der Situation, die wir nun alle in den letzten Jahren auch schön breit auch präsentiert bekommen haben. Da ist viel in der Vergangenheit passiert, was falsch gemacht wurde. Da sind viele Fehler passiert. Und dann kommt noch die Situation on top. Ich hatte es vorhin am Rande bei Essen schon erwähnt, dass du einfach im extremen Nachteil bist gegen all die Clubs, die eben starke finanzielle Kraft dahinter haben. Wenn du dann nicht so konsequent gut gearbeitet hast wie Essen, und das hat Potsdam nun mal nachweislich nicht, dann hast du es in dieser Liga extrem schwer. Und ich glaube, dass die Qualität da einfach nicht vorhanden ist. Und das hat man gegen Leverkusen auch gesehen. Ich glaube schon, dass man eine grundsätzliche Idee gesehen hat, dass sie tief verteidigen wollten, dass sie die Räume eng gestalten wollten, dass sie Bälle erobern wollten im Mittelfeld und dann eben schnell umschalten wollten. Und Potsdam hatte allein in der ersten Halbzeit, glaube ich, 3 oder 4 Situationen, in denen sie den Ball gut erobern im Mittelfeld und dann auch eine Umschaltsituation hatten und wirklich die Chance hatten, dann auch das auszuspielen und zumindest mal zu einem gefährlichen Abschluss zu kommen. Aber die Bälle waren einfach sofort wieder weg, weil sie es nicht geschafft haben, die Übersicht zu bewahren, weil sie es nicht geschafft haben, die Ruhe dann in der Situation auch zu bewahren, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, kurz nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit war, glaube ich, auch eine Szene, wo sie mit zwei oder drei Spielerinnen frei durch sind und wo Potsdam sich dann frei eigentlich festläuft in die Spielerin rein, statt eben die freistehende Spielerin auf der anderen Seite zu sehen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da ist die Entscheidungsfindung nicht gut, da ist man unter Druck einfach nicht fähig, dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Und das zieht sich durch die gesamte Saison. Ich meine, ich in der Konstellation, die die Bundesliga jetzt einfach hat, mit nur einem Absteiger und mit Jena und Köln, die immer noch in Reichweite sind, würde ich nie wagen, Potsdam irgendwie komplett abzuschreiben. Ich meine, das ist ein direktes Duell mit Jena, das ist im Zweifelsfall vielleicht ein direktes Duell mit Köln, wo sie dann vielleicht doch den Lucky Punch setzen und plötzlich vorbeiziehen. Deshalb wäre es natürlich jetzt Quatsch, Potsdam komplett abzuschreiben, aber ich finde halt, dass sie das Team von den dreien dort unten sind, wo man am wenigsten den Ansatz sieht oder am wenigsten Hoffnung für Ansätze sieht, dass sie es dann am Ende eben auch packen, drin zu bleiben. Und ja, das ist jetzt sicherlich auch eine allgemeinere Bewertung, aber ich finde, in diesem Spiel gegen Leverkusen, die gut gespielt haben, aber eben auch viel angeboten haben, hat man dann gesehen, dass es einfach in diesem, auf diesem Niveau sehr, sehr schwer für Potsdam ist und auch schwer bleiben wird.
Mhm. Ja, über Leverkusen müssen wir natürlich auch da eben nochmal sprechen. Justin, was würdest du da so rausarbeiten? Woran hattet ihr gelegen? Haha.
Aber was fragt waren, man sich immer.
Na genau. Was waren da die Punkte eben, wo du sagst, da haben sie was angeboten?
Also diese längeren Ballbesitzphasen, die sie dann einfach zwangsläufig hatten, dadurch, dass Potsdam ja relativ tief verteidigt hat, die haben sich schon ruhig ausgespielt und das war auch gut, aber ich finde, dass sie im Mittelfeld teilweise zu schludrig waren, also dass sie da ein bisschen zu unkonzentriert waren, ein bisschen zu ungenau, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr selbst eingeschläfert haben mit dem relativ ruhigen Passspiel. Stark waren sie immer, wenn sie hochpressen konnten, wenn sie in hohen dynamischen Situationen dann auch waren, aber wenn sie dann diese längeren eigenen Ballbesitzphasen hatten, hat man schon noch einen Unterschied in der Qualität gesehen zu den Top 3 in der Bundesliga, die das eben dann ein bisschen souveräner dann gegen solche Mannschaften auch spielen. Aber nichtsdestotrotz, am Ende haben sie diese drei Tore eben geschossen, haben das Spiel souverän dann auch nach Hause gebracht und die Pflichtaufgabe auch erfüllt. Insofern, glaube in Leverkusen selbst gibt es keinen Grund, da irgendwie unzufrieden zu sein oder zu meckern. Ich meine, nach 9 Spieltagen 20 Punkte, das hätten sie vor der Saison sehr, sehr wahrscheinlich so unterschrieben. Und sie haben viel Spielfreude im Team, sie haben viele Spielerinnen in der Offensive, die sie dort bringen können, die technisch stark sind, die einfach Spaß machen, wenn man denen beim Kicken zusehen kann. Insofern, ja. Das Ernüchterndste ist eigentlich, wie du es eingangs schon erwähnt hast, die Zuschauerzahl dort. Also da gibt es wirklich, wenn man so eine Mannschaft hat, die so guten Fußball teilweise auch bietet, dann wünscht man sich schon, dass da ein paar mehr Leute hingehen.
Ja, vor allen Dingen, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm bei den vielen Spielen, die wir eben geguckt haben, und ich bin ganz ehrlich, auch einige im Real Life erst, weiß ich gerade gar nicht. Leverkusen war auch das war ein Sonntagsspiel, ne? Das war das Sonntag 14 Uhr Spiel, oder?
Ich glaube, ja.
Ja,
ich
genau.
Ich bin gerade
ja,
auch ein bisschen überfordert, aber.
Das war das vor Jena gegen Werder, genau. Sonntag 14 Uhr, weiß ich nicht. Könnte eigentlich schon eine okay
Zeit. Schon mal machen.
Kann man schon mal machen, halt nicht nur 633. Aber nun denn, das ist das, womit man arbeitet. Und ja, beim Blick auf die Tabelle. So, wenn man neutral drauf guckt, macht das schon wirklich Spaß. Wir haben das schon mehrmals angedeutet. Und mit Leverkusen haben wir dann eben das dritte Team mit 20 Punkten. Sie eben mit dem schlechtesten Torverhältnis. 8 beträgt die Tordifferenz. Auf dem 4. Platz, davor dann die Münchnerinnen auf dem 3. Platz. Womit ich, ganz ehrlich, zu Beginn der Saison echt nicht gerechnet hätte. Eben auch 20 Punkte, eine Tordifferenz von 14 und Eintracht Frankfurt. Deswegen eben davor, weil sie einfach fast eine doppelt so hohe Tordifferenz haben, 26 und eben 31 selbstgeschossene Tore, nur 5 kassiert, das ist völlig irre. Und wir kommen, bevor wir zum nächsten Team kommen, das er eben an der Spitze thront mit nochmal 2 Punkten mehr, müssen wir nochmal gucken, wie es denn da weitergeht. Für die Leverkusenerinnen geht's nach Leipzig, tue ich mir vielleicht auch mal wieder an. Dann bin ich eben auch eine von denen, die Zahl von 633 vielleicht noch ein bisschen höher treiben will. Eben Leverkusen dann auswärts, eben in Leipzig. Dann geht's im Pokal gegen Turbine schon wieder. Dann eben gegen Wolfsburg zu Hause und Freiburg zu Hause. Man hat also 3 Heimspiele in Folge. Für Turbine steht beim nächsten Spiel ja eine sehr schwere Aufgabe an. Es geht nach Wolfsburg. Dann im Pokal eben wieder zu den Leverkusenerinnen. Dann empfängt man Köln zu Hause und dann geht's zu den Bayern. Also echt, ja, für Turbine ist eigentlich alles hart, aber das klingt nochmal nach einer richtig fetten Aufgabe. Und dann eben das wichtige, wichtige, wichtige Duell gegen Köln. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn sie gegen Jena einen Punkt geholt haben, kein Tor kassiert haben, klar auch keins geschossen haben, aber wenn das so aussieht, dann könnte gegen Köln vielleicht was drin sein. Nun denn, da ist noch ein bisschen Zeit hin. Wir befassen uns jetzt erstmal eben mit den neuen Tabellenführerinnen, mit dem VfL Wolfsburg, die zu Gast gewesen sind bei der TSG Hoffenheim, die sehr gut besucht waren. 1969 Zuschauer in fast 2000 Leute da am Start. Es ist ein Spiel gewesen, das lange wenig Chancen hatte. Ein sehr konzentriertes Abarbeiten da von beiden Teams. Die erste richtige Chance danach 19 Minuten für Hoffenheim. Hickelsberger ist es gewesen, die allerdings vor Frums ein bisschen zu lang am Ball gewesen ist, sodass sie das eben nicht nutzen konnte und verwandeln konnte. Und ich kann mich täuschen, aber ich meine, dass es bis zur 41. Minute gedauert hat, bis auch Wolfsburg eben den ersten richtigen Abschluss hatte. Ja, aber der war dann direkt auch drinne. 1-0, natürlich Alexandra Popp nach langem Ball auf Brandt, die auf Bernstein schiebt, die wiederum auf Popp vor dem Tor ablegt und Popp schiebt dann ein. Hoffenheim an der Stelle wirklich viel zu weit weg. In der zweiten Hälfte hat Wolfsburg viel, viel mehr das Ruder übernommen und mehr Druck gemacht von Hoffenheim. Ja, bleibt dabei deutlich weniger zu sehen als noch in der ersten Hälfte und schon 7 Minuten nach Wiederanpfiff trifft Janina Minge zum 2-0, Ecke von rechts. Keine gute Zuordnung bei Hoffenheim und Minge macht einen wirklich tollen Lauf da vor an den rechten Pfosten und ist dann völlig frei. Nach der 57. Minute ist bei Hoffenheim Janssens für Grabowska gekommen, die ein bisschen mehr Schwung mit reingebracht hat, auch direkt Chancen hatte in der 59. und quasi eine Vorbereitung in der 62. Aber Wolfsburg macht weiter das Spiel und die wechselte Wedemeyer macht ihren ersten Saisontreffer in der 70. Minute und sorgt da schon für den 3-0 Endstand. Janina Minge war es wieder, die das Spiel eröffnet hat mit einem weiten Ball auf Hut links, die dann reinflankt. Am nahen Pfosten wird abgefälscht und die Abfälschung landet dann auf Wedemeyers Kopf am entfernten rechten Pfosten. Und die Partie trudelt dann so ein bisschen aus. Erst kurz vor Schluss gibt es dann für Blomqvist und Kassaja nochmal Möglichkeiten. Aber es bleibt bei dem 3-0. Adriana, was meinst du? 3-0 auch hier, genauso wie Leverkusen gegen Turbine. Geht das so klar?
Also ich würde sagen, nach der ersten Halbzeit hätte ich nicht gedacht, dass es doch so deutlich wird. Ich fand, dass Hoffenheim eigentlich sehr diszipliniert lange Zeit gestanden hat und so auch im Wolfsburg lange vom Tor bzw. überhaupt Torchancen abgehalten hat. Auf der anderen Seite wirklich ein paar gute Angriffe nach vorne gestartet hatten. Hickelsberger, die eigentlich ja meiner Meinung nach hätte schon das 1-0 machen müssen, um dann ja die TSG in Führung zu bringen. Aber auf der anderen Seite braucht es für Wolfsburg dann auch nicht viele Chancen, nicht viele Anläufe, um dann das Tor zu machen. Ich glaube, da gab es auch mehrere Situationen, oder da, wo sich das wiederholt hat, dass Hegering wirklich super Bälle da auf Außen gespielt hat, was eben auch bei diesem 1-0 der Fall gewesen ist. Schön auf Außen gespielt, direkt weitergeleitet zu Bernstein, die dann, glaube ich, sogar eigentlich selbst das Tor machen wollte, dann auf Umwegen nochmal zurück zu Popp gegangen, die das Tor macht. Dann Wolfsburg natürlich auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser reingekommen. Dann natürlich auch von Vorteil, dass es dann ja ein Standardtor ist, mal wieder für Wolfsburg, da wo sie natürlich auch sehr stark sind. Auch sehr erfreulich dann natürlich für Janina Minge, dass sie da auch nochmal den Erfolg hat, auch wenn sie ja zwischendurch ein bisschen defensiver spielt bei Wolfsburg. Dann liegt die Hoffenheim auf einmal schon wieder 2-0 zurück und tut sich schwer, nach vorne was zu machen. Und glaube ich, erst ja gegen Ende hin, da wo sie nochmal so ein bisschen aufdrehen, wo man denkt, okay, vielleicht kommt da noch was, aber ergebnistechnisch ist da natürlich doch ein bisschen zu spät. Natürlich muss man auch sagen, bei Hoffenheim dann die wichtigen Angreiferinnen gefehlt, wie Köstler, wie Cerci, natürlich auch Dongus gefehlt, was ja wichtige Spielerinnen für sie sind. Fand, das hat man vorne dann auch gesehen, also vielleicht hätte eine Cerci dann auch eine von diesen Chancen nutzen können, beziehungsweise da vorne auch nochmal ja ein paar Bälle sichern können, verteilen können und so weiter. Deswegen ist es aus Sicht von Hoffenheim auf jeden Fall würde ich sagen, da wäre eigentlich ein bisschen mehr drin gewesen, dass sie in der zweiten Halbzeit dann das Spiel so ein bisschen hergegeben haben, was ja am Schluss dann fand ich doch für Wolfsburg dann auch ja, fair ausgegangen ist.
Ich fand eben auch, dass das klar Hoffenheim das dann auch ein bisschen mehr hergegeben hat in der zweiten Hälfte, aber Wolfsburg sich das auch absolut genommen hat. Also da war ich in der ersten Hälfte auch ziemlich überrascht, dass sie eben Hoffenheim so haben kommen lassen und recht viel Raum gegeben haben und in der zweiten Hälfte das aber echt ziemlich an sich gerissen haben. Janina Minge hast du ja schon angesprochen. Ich fand das total cool zu beobachten. Also einerseits finde ich sehr schade, dass sie eben eine defensivere Rolle einnimmt, weil sie mir auch in der offensiven Rolle sehr gut gefallen hat bei Freiburg. Aber wie leicht sie da switcht immer wieder eben von dieser Mittelfeldrolle bis auch sich eben als Innenverteidigerin fallen lassen, finde ich da super interessant.
Absolut. Sie hat ja schon mehrfach gezeigt, wie ihre Qualitäten da sind. Ich meine, ursprünglich ja eigentlich eher im zentralen offensiven Mittelfeld, glaube ich, was, ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich ihre Lieblingsposition ist und dann durch, die bei Freiburg noch in der Zeit so ein bisschen Innenverteidigermangel, beziehungsweise, ja, so viele Gegentore dann zurückgezogen wurde, und da ja auch ihre Sache gut gemacht hat, und dann auch in der Nationalmannschaft ja eben ihre Erfahrung gemacht, also, absolut zu Recht, also ich glaube, sie ist da eine super Entdeckung gewesen, wenn man das noch sagen kann. Und auch bei Wolfsburg natürlich profitiert sie davon, dass sie so so auf so vielen verschiedenen Positionen spielen kann und das sogar innerhalb des Spiels, obwohl sie eigentlich so vor der Abwehr spielen würde, sich dann aber immer wieder auch in die Kette fallen lässt, beim Spielaufbau hilft und dann gleichzeitig auch nach vorne Akzente setzen kann, Pässe spielen kann und dann auch noch trifft, auch wenn es beim Standard ist, ist wirklich super wichtig, sowas auch, dass sie ja diese Rolle mittlerweile einnehmen kann bei Wolfsburg, weil sie ja doch auch in ja große Fußstapfen treten musste mit Lena Oberdorf, die ja weggegangen ist. Ich glaube, es hat eine Zeit lang gedauert, dass Wolfsburg wirklich da auch ihre Rolle so erkannt hat. Und ich glaube, da ist man ziemlich nah dran, dass man das mittlerweile sie bestmöglich einsetzen kann. Was finde ich auch damit zusammenhängt, dass Wolfsburg jetzt mittlerweile sich deutlich gesteigert hat. Aber wie Justin schon vorher gesagt hat, also sie sind noch trotzdem weit, ein Stück weit davon entfernt, wie sie es waren, eben noch mit einer Eva Paio und mit Lena Oberdorf, Jansen in der Abwehr.
Ja, ich finde, also um bei Minge nochmal zu ergänzen, stimme ich allem zu. Ich finde auch beeindruckend bei ihr, wie sie innerhalb einer Partie lernt quasi, also wie sie beim Gegner gewisse Muster auch erkennt und sich darauf einstellt. Ist natürlich immer schwer von außen zu beurteilen, inwiefern dann Input auch vom Trainer mit dabei ist oder inwiefern sie selber Dinge einfach adaptiert und anpasst. Das ist mir in dem Spiel auch gut aufgefallen, weil Hoffenheim hat einige Szenen in der ersten Halbzeit sich rausspielen können, indem sie genau in diesen, ich sag mal, in diesen Oberdorf-Raum gespielt haben. Oberdorf war ja eine Spielerin in Wolfsburg, die extrem weiträumig verteidigt hat und man hat sich immer gefragt, wie ist sie jetzt von Punkt A nach Punkt B in so einer kurzen Zeit gekommen, um da zu verteidigen. Und das war eine unfassbare Qualität, die dort verloren gegangen ist für Wolfsburg. Und das hat Hoffenheim in der ersten Halbzeit genutzt, dort immer wieder zwischen den Linien dort gut reingekommen, von dort dann auch gut hinter die Kette gekommen. Und ich finde, das haben sie in der zweiten Halbzeit besser verteidigt. Und das lag nicht nur an Minge, aber auch an Minge, die, finde ich, da nochmal ein bisschen präsenter war dann, nochmal ein bisschen besser auch reingekommen ist in die entscheidenden Zweikampfsituationen. Und das beeindruckt mich dann bei ihr schon, dass sie auch in der Lage ist, in so ein Spiel sich da reinzudenken und reinzufuchsen und reinzuarbeiten. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Qualität. Ja, und das hat Wolfsburg auch sehr geholfen, in der zweiten Halbzeit dann das Spiel wirklich so an sich zu reißen, wie sie es getan haben. Zusätzlich zu diesem 1-0, wo ich einfach das Gefühl hatte, dieser Führungstreffer war so ein bisschen auch der Neckbreaker für Hoffenheim. Ähnlich wie ich es vorhin bei Essen gesagt habe, wenn es dann halt nicht läuft und wenn du merkst, in dieser Saison ist schon so viel gegen uns gelaufen und irgendwie will es nicht so richtig, dann kommen noch Verletzungen dazu, die ganz, ganz schwerwiegend sind, Ausfälle. Und dann merkst du schon, jetzt liegst du hier zurück gegen eins der Top-Teams, die wiederum einen absoluten Lauf gerade haben. dann ist es extrem schwer, sich dagegen zu stemmen. Und ich glaube, das kann Hoffenheim im Moment nicht. Zumindest konnten sie es in diesem Spiel nicht. Hat schon das Gefühl, dass dann mit diesem 0-1 so ein bisschen die Luft raus war, trotz Pause dazwischen.
Ja. Ja, wie gesagt, ich finde, Janssens hat da nochmal so ein bisschen Schwung mit reingebracht, aber die kann das Ruder natürlich alleine auch nicht irgendwie rumreißen. Und Justin, nun gehen wir mal darauf ein. Du hast gesagt, ne, Eintracht Frankfurt muss es machen. Warum Frankfurt es machen muss, haben wir jetzt schon besprochen, aber du hast eben auch gesagt, dass Wolfsburg da nicht so ganz auf der Höhe ist. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, die mausern sich gerade wieder total. Ich habe gerade in der letzten Saison ja sehr viel da kritisiert, eben, dass da Zahnräder nicht ineinander greifen. Und ich finde eben, dass jetzt aktuell, klar, ist auch ein Flow drin, der 5. Sieg in Folge, der 5:0-Sieg auch in Folge. Aber ich finde, bei dem Spiel hat man eben auch gesehen, auch wenn man eben in der ersten Hälfte nicht so viel vom Spiel an sich gerissen hat, aber es wirkt trotzdem alles mit Plan, wie es in der letzten Saison nicht immer gewirkt hat, finde ich. Und alles, was in der letzten Saison so wackelig gewirkt hat, wirkt jetzt eben konsequent und stabil und mit Plan. Und du meinst, das ist trotzdem nicht so ganz so das Wahre.
Ja, ich erkenne schon auch einen Plan und erkenne auch, dass Wolfsburg gerade einen unfassbaren Lauf hat und sich da auch ein gewisses Selbstverständnis wieder zurückerarbeitet hat. Ich finde gerade die Offensive mit Behrenstein, mit Hut und auch mit Pop, die drei, die sind gerade super in Form und sind auch in der Lage, so ein Spiel notfalls alleine rumzuwuppen. Das ist extrem wichtig für Wolfsburg, dass die da gerade vorweggehen und auch wirklich so gut drauf sind, wie sie es sind. Aber ich sehe das noch nicht ganz so wie du. Also ich sehe es nicht ganz, dass diese Zahnräder so ineinander greifen. Ich finde, dass es schon noch sehr holprig ist im Ballvortrag, dass man immer wieder auch Situationen hat, in denen man Fehlpässe spielt, die ein bisschen zu einfach sind auf diesem Top-Niveau, das Wolfsburg eigentlich haben sollte. Und das sind auch Dinge, die werden in der Champions League beispielsweise konsequenter bestraft, wurden auch konsequenter bestraft jetzt schon in den Spielen, die Wolfsburg dort hatte. Die gegen absolute Top-Gegnerinnen natürlich mit Rom und Lyon. Aber das sind so die Dinge, wo ich sage, das fehlt einfach. Da fehlt mir ein bisschen Qualität in der Passschärfe, in der Passqualität, im Tempo auch, wie man den Ball bewegt. Also das ist ein bisschen zu behäbig, ein bisschen zu ungenau, ein bisschen zu viel Angebot auch für Kontersituationen, wie sie Hoffenheim ein, zwei Mal dann auch in der ersten Halbzeit hatte. Und ich glaube, dass wenn dieser Flow vielleicht dann wieder so ein bisschen weg ist, und das wird kommen, das wird in dieser Saison hundertprozentig kommen, dass Wolfsburg auch mal wieder ein Ergebnis mit dabei hat, was nicht nach eigenem Wunsch läuft. Und dann, glaube ich, wird dieser Flow auch wieder so ein bisschen weg sein. Und dann sieht man, glaube ich, wieder, oder wird man ein bisschen mehr wieder davon sehen, von diesem holprigen und vielleicht auch ein bisschen zu statischen und ein bisschen zu behäbigen Spiel. Will dazu sagen, das ist Kritik auf hohem Niveau. Also Wolfsburg spielt immer noch guten Fußball im Bundesliga-Vergleich, keine Frage, und die stehen auch verdient da oben aktuell, aber ich glaube halt, dass da so dieses letzte Quäntchen fehlt, was sie einfach in der Vergangenheit hatten und was sie ausgezeichnet hat. Die Qualität, die sie aber auf jeden Fall im Moment haben, die sie in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, die vielleicht in der vergangenen Saison so ein bisschen gefehlt hat, ist dieses aus sehr wenig sehr viel zu machen und eiskalt vorm Tor zu sein, und das machen sie gerade sehr gut. Gegen Hoffenheim hatte ich das Gefühl, ist dieses 1:0 vielleicht nicht aus dem Nichts gefallen, aber schon so ein bisschen gegen den Spielverlauf. Es war eher so ein Spiel Tendenz, Wolfsburg verliert ja einmal den Ball und Hoffenheim macht das 1:0, fand ich. Und dann kommt halt diese Situation, ja, ein bisschen Glück, dass die Torhüterin den Ball da so abklatschen lässt auf Pop, aber auch da wieder eine Situation, die sie über den Flügel gut erzwingen und wo sie einfach mit ihrer Wucht, auch eine Jule Brandt, die mit ihrem Tempo und mit ihrer Wucht, die sie hat, das so ein bisschen auch erzwingt in der Situation. Ja, das machen sie aktuell einfach gut. Da sind sie eiskalt. Da sind sie das Wolfsburg, was man von früher so ein bisschen kennt. Aber alles, was so im fußballerischen Bereich ist, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Und ich glaube, wenn entweder Bayern wieder auf ein Niveau kommt, wie man sie kennt, oder eben Frankfurt, wie ich es vorhin gesagt habe, das so durchzieht, wie sie es aktuell spielen, dann sehe ich die beiden da schon noch einen Tick vor Wolfsburg.
Ja, sehr interessant da auf jeden Fall irgendwie den Blick drauf zu werfen. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass eben, also ich finde gerade das bewundernswert, dass eben natürlich nicht auf dem gleichen Niveau ist wie noch vor 2-3 Jahren vielleicht, aber dass man das eben jetzt angenommen hat scheinbar und damit arbeitet und eben trotzdem auch in so Phasen, wenn Hoffenheim eben mehr vom Spiel hat, weiter arbeitet einfach und sich diese Tore dann auch erarbeitet, das finde ich sehr beeindruckend und eben diesen positiven Faktor, weswegen ich Frankfurt, sage ich schon, Wolfsburg da schon auch vorne sehe, aktuell zumindest. Aber es ist natürlich alles im Fluss. Adriana, liegt dir zu dem Spiel noch etwas auf dem Herzen?
Nichts speziell tatsächlich.
Okay, Justin, bei dir noch was oder wollen wir weitermachen?
Weiter geht's
mit der letzten Partie dieses 9. Spieltags. Wir springen nochmal runter in den Keller. Es geht nach Jena gegen den SV Werder Bremen. Ein Spiel in einer Schweinekälte, ist mir gesagt worden. Ich habe noch überlegt, ob ich hinfahre. Aber nach einem recht stressigen Wochenende habe ich es dann doch gelassen und habe mich sehr gefreut, dass ich hier in meiner Bude das Spiel unter meiner Bettdecke gucken konnte und nicht irgendwie bei 3 Grad oder was im auch recht leeren Ad-Hoc-Stadion, der Ad-Hoc-Arena heißt es, glaube ich, genau, in der Ad-Hoc-Arena gucken musste. 849 ZuschauerInnen hier auch unter den Tausenden. Komisches Spiel, finde ich. 1-0 gewinnt Werder Bremen, führt das erste Mal schon nach 2 Minuten, weil Afawi Janning beim Abstoß unter Druck setzt und den Ball dann ins leere Tor schiebt. Aber sie ist mit der Hand dran und das Tor zählt nicht. Kurz danach ist Werder direkt wieder vorm Tor, diesmal ist es aber abseits. Aber auch Jena hat einen frühen Abschluss, trifft allerdings nur das Außennetz. Und nach 19 Minuten war es dann soweit. Werder konnte jubeln. Lara Schmidt stibitzt den Ball nach einem Freistoß und einer Kopfballverlängerung ins Tor. Ihr erstes Saisontor und danach, ja, komisches Spiel halt. Beschwerden über platte Bälle inklusive, viel Abarbeiten, Zweikämpfe, Ballverluste, noch und nöcher, aber auch Gewinne eben im Mittelfeld. Die wohl größte Chance für Jena hatte Woltmann mit einem Distanzschuss, der kurz vor Peng aufgetitscht ist, weshalb sie ihn dann lieber über die Latte gelenkt hat. Und hinten raus ist es nochmal ein bisschen mehr abgegangen. In der 85. musste Peng nochmal den Ball rausfausten. In der dritten Minute der Nachspielzeit ist nochmal ein Schuss in Pengs Arme gelandet. Und auf der anderen Seite hat die eingewechselte Juliane Wirtz knapp drüber geschossen nach einem tollen Dribbling von Emeke Papay. Und damit fährt Werder den dritten Sieg in Folge ein mit dem 1-0. Justin, was machen wir mit diesem Spiel? Ist es dir auch so gegangen wie mir, dass ich gedacht habe, es ist irgendwie schwer zu greifen?
Ja, das auf jeden Fall. Ich fand es tatsächlich unterhaltsam dahingehend, dass sich beide einfach extrem unter Druck gesetzt haben und dass, wie du schon gesagt hast, viele Zweikämpfe einfach zu sehen waren. Also es war ein super, super Kampfspiel irgendwie. War total unterhaltsam anzusehen, gerade auch Jena, die sehr mutig nach vorn geschoben haben, Bremen immer wieder auf dem Flügel auch gerade in der Anfangsphase unter Druck gesetzt haben, die da wirklich richtig zugepresst haben und auch Bälle gewonnen haben. Bei Jena hat so ein bisschen dann der Punch gefehlt aus den Umschaltsituationen heraus. Ich finde, gerade vor dem 0-1 gab es einige Situationen vorne, wo sie Bremen eigentlich schon hatten und wo sie die Situation hatten, dann auch aus einem Ballgewinn heraus mehr zu machen, verpassen es aber selber, das 1-0 zu erzielen. Wir hatten es vorhin mit typisch XY, das ist auch jetzt wieder typisch Jena, dass sie da wirklich gut drin sind im Pressing und auch Bälle gewinnen, aber dann eben die Präzision einfach nicht haben und das nicht schaffen, daraus Zählbares zu machen. Ja, und dann kriegen sie hinten ein Gegentor, was einfach schlecht verteidigt wurde. Da sind 2 Werder-Spielerinnen komplett frei hinter der Kette dann. Das darf dir so nicht passieren. Das war einfach sehr, sehr schwach verteidigt und dementsprechend auch verdient mit einem Gegentor bestraft. Aber vorher in dieser Phase hat es Jena einfach verpasst, da mehr draus zu machen. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit hatten sie nochmal so eine Phase, wo sie sehr druckvoll waren, wo sie sehr hoch gepresst haben, Werder auch immer wieder in Stresssituationen gebracht haben und den Rhythmus auch des Gegners gebrochen haben, aber sich einfach nicht belohnen. Und das war das große Glück für Werder, die, wie ich finde, mit diesen Rhythmuswechseln nicht gut klargekommen sind. Also die haben es nicht geschafft, dann diese Drucksituation auch mal aufzulösen. Also Jena teilweise, wenn die auf dem rechten Flügel gepresst haben, waren sie ja teilweise mit fast allen Spielerinnen auf der rechten Spielfeldhälfte. Und da dann einfach in Anführungsstrichen, aber da dann eine Verlagerung auf die andere Seite zu spielen und sich so die Räume zu erarbeiten, das hat Bremen in der Situation nicht geschafft. Sie haben eine Szene in der ersten Halbzeit gehabt, die mir immer noch sehr bildlich vor Augen ist, wo sie es gut machen, wo sie den Druck auflösen, wo sie sich erst per Kurzpassspiel in die Mitte bewegen können. Und da weiß ich gar nicht mehr, welche Werder-Spielerin es war, aber die spielt dann den Pass auf die rechte Seite, die komplett blank war, und spielt den in den Rücken der Mitspielerin. Und das wäre auch eine Situation gewesen, wo man mit viel Raum hätte angreifen können, aber dann kommt eben so ein ungenauer letzter Pass, und das war so ein bisschen bezeichnend für den ganzen Auftritt von Werder Bremen. Ja, Jena hätte sich, finde ich, ein bisschen mehr verdient gehabt in diesem Spiel, einfach weil sie es mit viel Engagement, mit viel Laufbereitschaft und mit einem guten Pressing lösen wollten und teilweise auch lösen konnten, aber ja, der letzte Pass, der letzte Schuss, es hat nicht sein sollen für Jena, mal wieder.
Ja, die haben wirklich ihre Angriffsmöglichkeiten, die ja da waren, einfach nicht gut ausgespielt. Also ich habe auch mit einem Kumpel geschrieben während des Spiels, und wir haben sowohl eben bei Werder als auch bei Jena irgendwie gemeint, sag mal, was machen die denn da? Wie kann denn das sein, dass ihr so gut nach vorne kommt und dann eben ja diese letzte Situation, der letzte Pass dann nicht gut kommt und man irgendwie abstoppt, vielleicht auch zu viel nachdenkt. Bonzu war da auf jeden Fall eine, die viel gewirbelt hat, natürlich, wie man es von ihr kennt, aber dann eben auch teilweise nicht genug Unterstützung an der Seite hatte oder ihr dann auch immer wieder Fehler unterlaufen sind. Du hast auch gesagt, typisches Jena-Spiel so ein bisschen. Ich fand auch, dass es ein bisschen typisches Werder-Spiel mittlerweile war, dass man sich trotzdem, auch wenn es nicht so gut immer läuft und man vielleicht eben nicht immer alle Räume nutzt, aber dass man sich da dann trotzdem reinhaut und dieses 1:0 dann eben auch mitnimmt.
Ja, voll. Also das muss man Werder auf jeden Fall lassen im Moment, dass sie auch in den Spielen, wo es spielerisch nicht so läuft, sich da reinarbeiten können. Jena hat sie so ein bisschen auf ihr Niveau runtergezogen mit diesem wilden Spielstil und mit diesem kampfbetonten Spiel, aber Werder hat es eben auch voll angenommen, das muss man auch dazu sagen. Und die sind da dann eben auch in den Zweikämpfen sehr aufmerksam gewesen, sehr physisch präsent auch gewesen. Es gibt ja auch andere Teams, die dann vielleicht eher so ein bisschen zurückstecken, wenn sie merken, das läuft gerade spielerisch nicht so, lassen sie sich vielleicht auch so ein bisschen runterziehen, und das war überhaupt nicht der Fall. Also sie haben ja trotzdem nicht extrem viel zugelassen, trotz dieser Situation, waren immer sofort wieder dann auch im Gegenpressing wieder mit drin. Also einstellungsmäßig kann man Werder sicherlich nichts vorwerfen. Ich glaube, es hat einfach fußballerisch an dem Tag ein bisschen gehapert.
Ja, das auf jeden Fall. Viele Ballverluste eben auch da, Stoppfehler teilweise, das war echt teilweise grauenvoll mit anzusehen. Aber was mir in der Offensive sehr gut gefallen hat, waren da Afawi, Mühlhaus und Weidauer, die da ständig eigentlich durchrotiert haben, von eben Zehner auf Sturmspitze und so. Das war sehr cool mitzusehen. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie ein Spiel, bei dem man auch nicht so viel rausnehmen kann, finde ich. Justin, du hast schon gesagt, Jena hat da Werder echt eine gute Aufgabe gegeben. Sie hätten sich auch noch was erhoffen können und hätten was mitnehmen können. Aber insgesamt ein Spiel vor allen Dingen geprägt durch Zweikämpfe, oder? Möchtest du noch etwas mitteilen zu diesem Spiel? Weil ansonsten würde ich da fast einen Haken hintersetzen, oder?
Ja, können wir machen. Ich würde noch was Allgemeines zu Jena loswerden wollen. Also ich finde, in dem Spiel hat man dann halt auch den klaren Unterschied zu Turbine Potsdam nochmal gesehen, dass da einfach ein bisschen mehr Wumms hinter ist, ein bisschen mehr Zielstrebigkeit vielleicht auch. Und ich glaube, Jena kann aus dieser Partie, aber auch aus den Partien vorher, schon mitnehmen, dass sie zumindest die Chancen haben. Also dass sie zumindest sich was rausspielen, dass sie zumindest auf dem Niveau auch fähig sind, so ein Spiel ausgeglichen zu gestalten und am Ende einfach auch Punkte zu holen. Und das kann am Ende den Ausschlag dafür geben, dass Jena vielleicht doch mal irgendwann dann der Sieg gegen XY gelingt und man dann später ins direkte Duell gegen Potsdam geht und Potsdam steht immer noch bei 0 Punkten und Jena hat, weiß ich nicht, 4, 5 Punkte oder so. Also das kann schon durchaus in die Richtung gehen. Potsdam muss natürlich hoffen, dass Jena das weiter verliert und dass sie selber vielleicht da nochmal den Arsch ein bisschen mehr hochkriegen, um es so zu formulieren. Aber ich finde, bei Jena sieht man ein bisschen mehr Qualität auf dem Spielfeld einfach und ein bisschen mehr auch die Fähigkeit, ja, so ein Spiel dann einfach in die eigene Richtung zu lenken.
Ich würde sogar fast noch sagen, dass Turbine als erstes eher Köln in Angriff nehmen sollte, weil ich finde, ehrlich gesagt, auch Jena würde ich eher sehen, dass die punkten als bei Köln, ehrlich gesagt. Da sehe ich ein bisschen mehr Esprit nach vorne, nennen wir es mal so, als bei den Kölnerinnen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, zumal, also wenn man auf die Tabelle aktuell schaut, ist ja Jena auf Platz 10, das heißt, die werden ja auch nach normalen Abstiegsregelungen wären sie ja aktuell safe. Ja, bei Köln muss man mal abwarten. Da muss man schauen, ob die, also wie gesagt, Köln hat eigentlich viele Spiele gehabt, in denen sie gar nicht gespielt haben, wie ein typischer Abstiegskandidat. Also mich überrascht das von Woche zu Woche eigentlich immer mehr, dass die so tief da unten drin stehen, weil sie viele Spiele hatten, in denen sie auch unglücklich dann einfach die Dinger verloren haben. Bin ich echt gespannt, wie es da auch dann weitergeht mit Köln und ob sie vielleicht doch irgendwann nochmal den Moment haben, wo es einfach Klick macht und wo sie dann vielleicht auch mal 2, 3, 4 Spiele am Stück haben, wo sie dann punkten.
Ja, ja, und das ist nämlich eben auch so das Ding, wenn wir jetzt raufgucken, eben Potsdam, Köln, Jena, 1, 2, 3 Punkte jeweils. Ist easy abzuschreiben, aber kann man eben auch nicht. Ich denke dann da immer an die Saison, eben vor 2 Saisons müsste es gewesen sein, als Potsdam eben abgestiegen ist, aber Werder davor eben auch bis zur Rückrunde gerade mal 3 oder 4 Punkte auf dem Konto hatte oder sogar nur 2 und das dann eben komplett rumgerissen hat in der Rückrunde. Also das war sehr bezeichnend, finde ich da. Gut, ihr Lieben, denn war's das mit dem Spieltag und wir widmen uns unseren Spieltags-Awards. MVP, Unsung Heroine und der Moment des Spieltags. Adriana, wollen wir mit deiner MVP Most Valuable Player loslegen? Wen hast du da auf der Liste?
Sehr gerne. Wahrscheinlich etwas vorhersehbar, aber angemessen würde ich sagen, Laura Freigang, die mit ihrem Hattrick ja zum 8:0 Erfolg von Frankfurt deutlich beigetragen hat, aber auch so aktuell in super ja Verfassung ist, hat aktuell wirklich einen Lauf, ist ja auch in der Frauen-Bundesliga Torschützenkönigin im Moment. Da funktioniert einfach alles und sie hat ja auch die 3 Tore nicht irgendwie geschossen, sondern waren auch alle sehr schön herausgespielt. 2-mal Direktabnahmen von Flanken und eine schöne Einzelaktion. Sie hat ja auch selbst gesagt, dass sie ja sehr, sehr froh ist, dass aktuell der Knoten geplatzt ist. Es war ja in der Vergangenheit nicht immer einfach für sie. Zwischendurch ja auch ein bisschen was verpfeffert, muss man sagen. Aber aktuell geht's nur nach oben und hoffe auch für sie, dass ja auch vielleicht in der Nationalmannschaft da der Knoten platzt.
Justin, wer ist es bei dir?
Ja, ich mach's kurz. Ich habe auch Laura Freigang. Und ich würde bei der Begründung mich einfach komplett anschließen und würde gar nicht mehr so viel ergänzen wollen. Finde es einfach auch schön, ihr gerade zuzusehen, weil es einfach Spaß macht und weil sie eine tolle Fußballerin ist. Auch neben dem Platz macht sie natürlich immer sehr viel Spaß, aber jetzt aktuell macht sie auch ganz, ganz viel Spaß auf dem Platz. Und es ist schön zu sehen, dass sie aktuell ihr Potenzial konstant abrufen kann. Und wenn sie das so macht, dann sehe ich auch keinen Grund, sie aus der Nationalmannschaft rauszulassen, beziehungsweise dann sehe ich sogar eher sehr viele Gründe dafür, sie dann auch häufiger in der Startelf zu sehen, weil sie vom Spielertypus einfach auch nochmal, glaube ich, was anderes mitbringt als die restlichen deutschen Stürmerinnen. Und ja, ich meine, sie hat jetzt schon 10 Tore erzielt, das ist Wahnsinn. Ja, das ist einfach nur klasse, was sie aktuell zeigt.
Auf jeden Fall. Und Nationalelf steht jetzt auch schon bald wieder an, Ende des Monats. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Hoffe da auch, dass wir sie da öfter in der Startelf sehen. Ich habe mich nicht für Laura Freigang entschieden, weil ich finde an diesem Spieltag auch so mit dem Blick aufs große Ganze eine für mich noch viel deutlicher hervorgestochen ist. Eileen Campbell fand ich so, so gut. Ich fand, das war, was sie dazu beigetragen hat zu dem Spiel, eben ihre Übersicht, wie sie sich reingegangen hat in den Zweikämpfen, was für tolle Zuspiele sie gespielt hat, haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Freiburg eben 2-2 gespielt hat gegen die Münchnerinnen und das dann eben auf den Spieltag gemünzt uns jetzt so eine unfassbar enge Tabellenspitze besorgt. Das macht sehr, sehr viel Spaß und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar und das hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht, ihr da zuzuschauen. Unsung Heroine, wen hast du da auf der Liste, Adriana?
Für mich war das Lilly Porcella. Auch wenn Essen ja kein Tor schießen konnte, nicht gewinnen konnte, sondern nur einen Punkt gegen Leipzig mitgenommen hat, fand ich, dass sie einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Klar, auch in Kombination mit Elmasi, Kowalski, da vorne rumgewirbelt hat und wirklich schöne Dribblings gezeigt hat, viele Tiefenläufe, Nur dann leider hat es mit Richtung Tor da nicht ganz funktioniert. Finde aber trotzdem, dass sie ja auf jeden Fall eine Spielerin ist, die von der wir in Zukunft, glaube ich, noch sehr viel hören werden, da wo sehr viele gute Ansätze vorhanden sind. Da bin ich sehr gespannt, wo es für sie hingehen wird und wie.
Ich hatte auch tatsächlich jetzt gerade beim Gucken, habe ich auch nochmal überlegt, ob ich Porcella mit reinnehme. Ha, mal gucken, ich bin auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Justin, wer ist es bei dir?
Bei mir ist es Marina Hegering, weil ich finde, dass natürlich Verteidigerinnen selten in den Fokus gerückt werden und B, sie einfach einen überragenden Job aktuell für Wolfsburg macht. Und ich finde auch gegen Hoffenheim, bei den beiden Situationen, die Hoffenheim hatte, konnte sie nichts dafür. Und viele andere Situationen hat sie sehr stark verteidigt. Also sie hat eine unfassbare Präsenz da hinten. Beginnend mit diesem 2-0-Sieg gegen Bayern, wo sie ein überragendes Spiel gemacht hat, bis jetzt zu diesem Sieg gegen Hoffenheim, hat sie aktuell einfach eine richtig gute Form. Und ist unfassbar wichtig dafür, dass Wolfsburg sich ein Stück weit auch stabilisieren konnte, auch wenn das ein oder andere nicht ganz so rund läuft. Und sie räumt da hinten unglaublich routiniert und erfahren auch ab. Und deshalb hat sie sich diesen Award für mich verdient.
Da habe ich gerade so ein bisschen am Überlegen, ist sie wirklich so unsung? Weil ich finde, Marina Hegering wird schon sehr hochgehangen tatsächlich.
Aber wir hatten sie zumindest vorhin auch nicht im Segment. Ich habe auch überlegt tatsächlich, ob sie so unsung ist. Aber also ich hab das Gefühl, man redet immer ein bisschen wenig über die Defensive. Gerade wenn man dann auch 0 spielt oder 3-0 gewinnt, dann heißt es oft, ja, die Offensive war stark. Und wir haben auch viel über die Offensive vorhin gesprochen. Aber ich finde, dass man dann eben auch mal über Protagonistinnen hinten sprechen kann. Und ja, Hegering natürlich großer Name und kriegt auch zu Recht viel Lob relativ häufig immer mal wieder. Aber aktuell, finde ich, kommt sie vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber ja, vielleicht lese ich auch die falschen Sachen, ich weiß es nicht.
Ach, Hegering erwähnen, finde ich, ist immer super und sie loben auch auf jeden Fall, also nehmen wir mit. Ich bin gerade auch noch so ein bisschen im Überlegen, weil ich habe auch ein bisschen Janina Minge auf dem Zettel, die natürlich aber auch sehr viel besungen wird, aber auch da gilt eben das Argument, so man kann sie eigentlich gar nicht genug besingen, finde ich. Und ich kann gar nicht mal genau sagen, warum, aber irgendwie würde ich mich dann vermutlich doch für Gwen Mummert von Jena entscheiden, auch wenn Jena verloren hat. Aber sie haben es Werder eben echt schwer gemacht. Wir haben es ja auch gesagt, irgendwie haben sie sich da ganz gut angestellt. Die Defensive eigentlich gut im Griff gehabt. Und sie hatte ein, zwei Situationen, finde ich, wo ich dann wirklich gedacht habe, damn, das war wirklich richtig, richtig gut. Und du sagst es auch, Justin, die Defensive wird selten besungen. Und ja, eine Jenerin noch seltener. Und ich finde, sie liefert da ganz gute Leistungen. Also wenn ihr jetzt nicht sagt, Nina, du hast irgendwelche komplett großen Fehler übersehen, dann würde ich sie mal auf die Liste setzen.
Tüten wir ein, komm.
Sehr gut, dankeschön. Dann machen wir weiter mit dem Moment des Spieltags. Da haben wir vorher gesagt, es war irgendwie ein bisschen schwierig an diesem Spieltag. Adriana, hast du trotzdem einen Moment des Spieltags, den du mit reinnehmen würdest?
Ja, ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, was ich da nehme. Da sind mir tatsächlich zwei so Situationen im Kopf geblieben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich da entscheiden kann, haben aber tatsächlich beide so ein bisschen miteinander zu tun, nämlich einmal bei Leverkusen beim Aufwärmshirts eben mit Sofia Cavamarin, die ja sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, was ich einfach eine total schöne Geste fand, auch mit dem Zusatz We Stick Together. Ich glaube, es weiß ja jeder mittlerweile als Frauenfußballfan, was das bedeutet, Kreuzbandriss, und wie viele das leider betrifft. Und in dem Zusammenhang fand ich dann eben auch sehr schön, dass Tanja Pawolek jetzt auch wieder in Frankfurt ihre Rückkehr auf den Platz hatte nach langer Kreuzbandverletzung. Deswegen, glaube ich, passt es so ganz gut als übergeordnetes Thema zusammen.
Ja, schreiben wir beides auf. Justin, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe mich unfassbar schwer getan mit der Kategorie und ich habe sie vielleicht ein bisschen uminterpretiert, ich weiß es nicht. Für mich gab es jetzt nicht so den einen Moment, wo ich sage, das war jetzt der positiv herausragende Moment, sondern ich habe einen Moment gewählt, den ich diskutabel finde tatsächlich und worüber wir vielleicht auch mal kurz diskutieren können, weil mich eure Meinung dazu auch interessiert. Bei Freiburg gegen Bayern war es so, und das war nicht das erste Mal so, dass Mala Groß sich quasi auf den Boden gesetzt hat und eine Verletzung simuliert hat. Und also ich bin mir sehr sicher, dass es ein Simulieren ist, weil es A, nicht zum ersten Mal passiert, wie ich es gerade gesagt habe, und B, war es einfach der Fall, dass Eriksson, das sieht man auch in einer Perspektive, in einer Kameraperspektive, quasi zu groß einmal diese Bewegung macht, setzt sich hin, so nach dem Motto. Und dann setzt sie sich hin und dann sieht man auch schon, wie die Bayern-Spielerinnen eben alle zur Bank laufen. Und dann kriegt Alexander Strauß dieses Timeout und kann halt taktisch mit den Spielerinnen dann nochmal Dinge bereden. Und ich habe viele Kommentare dazu im Internet gelesen, sollte man natürlich nicht machen, ich weiß. Aber tatsächlich hat es auch sehr heftige Kritik hervorgerufen. Und ich kann das nachvollziehen und ich finde, ich bin auch eher im Team. Es ist schon irgendwie eine kleine Unsportlichkeit, da eine Verletzung zu simulieren. Auf der anderen Seite kann ich aber auch irgendwo die Begründung verstehen, die wahrscheinlich dann das Trainerteam hervorbringen würde, zu sagen, das ist ein taktisches Mittel. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Was ist da so eure Meinung dazu?
Ja, also mir geht's da sehr ähnlich. Also klar, man will da den Spielerinnen nicht irgendwie irgendwas unterstellen, dass sie da eine Verletzung vortäuschen, aber es ist eben auch bei Marla Groß schon häufig vorgekommen. Wir kennen das auch aus der WSL, Manuela Zinsberger, die da ja auch so ein bisschen, ich sag mal, berüchtigt, in Anführungsstrichen, dafür ist in einigen Situationen. Ich verstehe beide Seiten und es ist schwierig, gerade auch klar für Schiedsrichterinnen und so weiter, dann natürlich, sie müssen es abpfeifen. Trotzdem, auf der anderen Seite ist es irgendwie schon unsportlich, weil man eben eine Verletzung vortäuscht, was ja eine ernste Sache ist. Da wären wir vielleicht eher, würde ich in die Richtung denken, wie kann man vielleicht sowas verhindern, indem man vielleicht in Zukunft, was weiß ich, ganz groß gedacht, wenn es wirklich so Auszeiten geben würde für Trainer, die sie einmal pro Spiel nehmen könnten, sage ich mal. Ich meine, Frauenfußball ist ja noch etwa ein Produkt, das sich weiterentwickelt und vielleicht wäre das eine Idee, irgendwie in Zukunft sowas zu machen. Aber das wäre jetzt dann doch vielleicht ein bisschen zu weit gedacht. Aber auf jeden Fall vielleicht dann eine Möglichkeit, um sowas zu verhindern.
Ich bin ehrlich, ich finde es gar nicht so viel zu weit gedacht. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob es das dann verhindern würde. Weil wenn man diese eine Auszeit pro Halbzeit dann vielleicht schon genutzt hat, dann kann man ja trotzdem, wenn man nochmal irgendwie so eine Auszeit haben will, das ja trotzdem nochmal machen. Ich finde es voll gut, Justin, dass du es angesprochen hast. Das tut mir sehr leid, dass ich das irgendwie ein bisschen nicht mit reingenommen habe, weil ich finde das eben auch eine totale Unsportlichkeit. Ich meine auch, dass wir da auch schon mal irgendwie vor einer Weile drüber gesprochen hatten. Ich weiß gerade gar nicht, ob es bei einer WM oder bei einer EM war, aber dass es eben schon mal Thema war. Finde das eben super unfair, Adriana, wie du ja auch schon gesagt hast, das ist ein Vortäuschen einer Verletzung, ist eine ernste Sache und du kannst es ja nicht irgendwie nachweisen. Ich würde auch eine Möglichkeit sehen, das dann eventuell mit einer Karte zu bestrafen, aber man kann es ja nicht nachweisen, dass es irgendwie gefaked war, außer halt mit dem Videobeweis jetzt quasi, dass dann, wie du gesagt hattest, dass man da eine Kameraeinstellung sieht, wo so diese Handbewegung eben da war, finde ich, geht gar nicht, aber auf der anderen Seite eben, was kann man dagegen machen?
Ja, also sehe ich auch ehrlich gesagt keine Lösung. Bei Karten bist du dann ganz schnell dabei, dass du eben dann jemanden zu Unrecht bestrafst für irgendwas.
Ja, eben.
Oder eine Handbewegung vielleicht auch falsch deutest oder was auch immer. Das ist so viel Graubereich. Ich glaube, da würde man sich nur zu sehr in Diskussionen verstricken. Ich denke, am Ende ist die einzige Lösung, es weiterhin zu ertragen und darauf zu hoffen, dass es nicht allzu viele machen. Aber ich finde es halt auch als Zuschauer extrem nervig, muss ich sagen.
Absolut.
Nun halte ich es ja ein bisschen mehr mit den Bayern naturgemäß, aber trotzdem diese Unterbrechungen dann und dann sind halt 2, 3, 4 Minuten weg und dann zieht sich das wieder in die Länge. Ja, das ist einfach nervig und unnötig, auch wenn ich es verstehen kann. Bin aber auch im Team Adriana da zu sagen, vielleicht einfach die Auszeit probieren. Warum nicht? Also mal so eine 2-Minuten-Auszeit oder 3-Minuten-Auszeit. Dann ist es immer noch nervig, weil es unterbrochen ist, aber es ist zumindest nicht so unsportlich und vielleicht verzichtet man dann in Zukunft auch darauf, trotzdem dann das noch on top zu machen, sozusagen.
Ja, das Einzige, was ich jetzt irgendwie so sehen würde, was man auch relativ zügig machen kann, wäre eben die Spielerinnen dafür zu sensibilisieren und halt mit den Trainern auch ein Wort zu reden, so, ey Leute, sagt mal, das geht so nicht. Und dann musst du halt aber auf, ich weiß nicht, was sagt man dann? irgendwie moralischen Kompass und Hoffen, I guess, ist es dann, und halt Ehrlichkeit, was dann in so einem Wettbewerb auch nicht immer so einfach getan ist, sagen wir mal so, wenn man ja, da dran ist. Schwierig auf jeden Fall. Aber da heißt es dann eben auch weiterfahren und beobachten. Ich fände es aber wirklich gut, wenn es halt noch öfter vorkommen sollte, eben auch bei Maler Groß und so klar nachweisbar auch, wenn man da dann das mal anspricht, auch bei Alexander Strauß selbst und bei Maler Groß und da eben die Schiedsrichterinnen auch irgendwie drauf vorbereitet, wenn die sich auch auf die Spiele vorbereiten. Nun denn, ja, mein Moment des Spieltags, Tanja Pawolek ist da auf jeden Fall auch mit dabei, aber ich habe mich für einen sehr groß gefassten Moment, sagen wir mal so, abseits des Spielfeldes entschieden, nämlich, dass die Köln-Fans auch bei einer 0-8 Niederlage noch singen und richtig, richtig Krawall machen da am Brent-Hanow-Bad und nicht aufhören, die Kölnerinnen da anzufeuern. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und wenn wir bei dem Thema sehr, sehr schön sind, dann auch noch eine sehr, sehr schöne Sache. Dieser 9. Spieltag war ja auch wieder ein Aktionsspieltag, eben aufmerksam machen auf die Deutsche Krebshilfe 50 Jahre. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Das wollte ich hier an dieser Stelle auch mal nicht unerwähnt lassen. Ist ja ein Thema, was leider sehr, sehr viele angeht. Und wenn es euch da draußen so geht, dann wünsche ich euch da ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und ja, danke an die Deutsche Krebshilfe, dass die da so gute Arbeit leisten. Und damit sind wir hier an dieser Stelle durch. Bevor ich euch beide verabschiede, möchte ich an dieser Stelle mal etwas nicht ganz uneigennützig, aber für euch auch wirklich ganz interessant, euch alle HörerInnen da draußen eine Empfehlung aussprechen für meinen eigenen Podcast, Frauenfußball-Podcast. Morgen kommt die neue Folge raus und da haben Miri und ich, Miriam Sinnow und ich, mit Tommy Stroth gesprochen und er hat wirklich ganz, ganz spannende Sachen erzählt. Wir haben schon am Donnerstag aufgenommen, als letztes Spiel, gerade gegen Hoffenheim eben nicht mit reingenommen, aber der spricht eben auch darüber, wie man sich stabilisiert und hat auch ganz, ganz viele lobende Worte für Janina Minge übrig. Also ja, hört da doch sehr, sehr gerne rein und checkt auch auf jeden Fall Mirsan Roth aus und Justin Kraft. Dankeschön für deine Zeit. Du bist gemutet.
Jetzt weiß ich auch, warum du so überzeugt von Tommy Stroth und dem VfL Wolfsburg bist.
Vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun. Nein, aber auch so, was man da gesehen hat, fand ich sehr, sehr stark.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und wir werden ja sehen, wer dann am Ende die Nase vorn hat in diesem sehr engen und ich finde auch sehr unterhaltsamen Meisterschaftskampf bisher.
Das auf jeden Fall. Die Frankfurterinnen wirklich. Ja, du hast da auch sehr, sehr recht und deinen Argumenten kann man da relativ wenig entgegensetzen aktuell. Das muss man schon auch so sagen. Riesendank auch an Adriana. Ganz, ganz lieben Dank, Adriana Behrens, für deine Zeit, die du hier reingesteckt hast, auch in die Vorbereitung und spannende Einblicke. Danke, dass du dabei warst.
Danke auch, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das fand ich auch und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen, liebe HörerInnen. Checkt auf jeden Fall den Rasenfunk aus, eine Ligatour kommt, ein Schwerpunkt zur Bundesliga der Männer, zu Wolfsburg und eben auch die Spieltagsbesprechung der Männer. Macht's gut!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank!